Wenn ein muslimischer Mann Gewalt ausübt, ist das ein Skandal. Diskussionen über Gewalt in der Familie, muslimische Patriarchen etc. Wenn das ein österreichischer Mann macht, ist das ein Familiendrama.
Im Moment ist es politisch wesentlich profitabler, die harte Hand gegenüber Muslimen und Musliminnen zu inszenieren, weil sie genau wissen, da gibt's noch ein Wählerpotenzial, die auch alle sozusagen pro harte Hand gegenüber Islam und Musliminnen etc. sind. Der Typ soll also bestimmen, was ist politischer Islam, was ist nicht. Er soll objektiv diesem Gericht dabei verhelfen. Und der Typ ist abgezogen worden wegen dem Anschein der Befangenheit. Islamgesetz 2015, wer hat mitgestimmt?
Die SPÖ.
Jetzt Kopftuchverbot etc.
Die SPÖ.
Wo waren die nach der Operation Luxor oder so? Das sind die Parteien, wo Muslime die wählen ohne irgendeine Konsequenz. Ja? Und die können darauf bauen, dass Muslime und Musliminnen so wenig organisiert sind, dass sie sich strategisch auch überhaupt keine Gedanken darüber machen, wen wählen wir, damit er unsere Interessen vertritt.
Es ist so viel Hate teilweise in den muslimischen Communities. Aber wenn wir uns mehr darauf fokussieren, wie wir als Gemeinschaft wachsen, ich glaube, dann kommt der Rest fast von alleine.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salam Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich Rami Ali, der Politologe und ein Experte ist, was Narrativen betrifft. Und ich habe ihn heute eingeladen, damit wir eben über eine Sache sprechen, die besonders in Österreich einen großen Raum und einen großen Platz eingenommen hat, sowohl in Medien, Gesellschaft und auch Politik. Nämlich die Frage, warum der Islam so ist, wie er ist, wie Muslime so sind, wie sie sind, welche Narrative sich um den Islam sich drehen und was wir als Gesellschaft damit anfangen sollen und was die Realitäten davon ist. Was ist überhaupt eine Narrative und wie sollten Muslime das konkret verstehen? Deswegen, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Rami, schön dich dabei zu haben.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, Amur.
Also, der Begriff Narrative mag für viele Muslime ein bisschen komplizierter, weil man kennt das eigentlich nicht normalerweise. Deswegen, vielleicht magst du kurz heranführen, was eigentlich der Begriff Narrative heißt und warum das überhaupt relevant sein sollte für irgendeinen Bürger von irgendeinem Land, nicht nur für Muslime.
Ich glaube, als Synonym für Narrativ kann man Erzählung hernehmen. Das ist was anderes als eine reine Aussage. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, ich staubsauge heute meinen Teppich, ist das eine Aussage und kein Narrativ. Da ist nämlich keine andere Assoziation oder sonst irgendwas damit verbunden. Wenn wir von Narrativen sprechen, dann sprechen wir in der Regel von Erzählungen, von Geschichten, die mit einer Reihe von weiteren Annahmen einhergehen und die sehr oft auch in einer oder in der anderen Form eine politische Agenda haben oder zumindest eine Art von Interesse, von politischem Interesse verfolgen. Das heißt, der Begriff Narrativ ist relativ eng umrissen, sage ich jetzt mal, und man kann sich das einfach so vorstellen, dass damit mehrere Bedingungen sozusagen geknüpft sind im Vergleich zu einer einfachen Aussage.
Okay, aber wie versteht man das dann im Alltag? Also wenn ich zu jemandem herkomme und sage, ja, die Narrative ist dies oder jenes um ein bestimmtes Thema, wie versteht das der Durchschnittsmensch? Weil mit so viel Politik hat nicht jeder quasi am Hut oder mit Soziologie oder anderen, mit dem das Thema verwandt ist.
Mhm. Wir haben zum Beispiel, wenn wir gerade beim Thema sind, Islam etc. Ja. Ja? Wir haben gerade beim Thema Islam, ich würde jetzt mal sagen, europaweit auch so ein bisschen medial, dazu gibt es Studien etc., dass das zentrale Narrativ ist, dass Islam irgendwo eine Verbindung hat zu Gefahr.
Okay.
Das heißt, wir haben eine Aussage, die in diesem Kontext keine Aussage mehr ist, weil sie verbunden ist mit einer Reihe von politischen Annahmen. Denn wenn etwas als Gefahr deklariert wird, dann muss man dementsprechend Maßnahmen setzen. Diese Maßnahmen werden politisch gesetzt. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, dass das Thema medial auf eine bestimmte Art und Weise besprochen wird, weil über Gefahren spricht man tendenziell anders als über, was weiß ich, Sonnenaufgang.
Okay.
Ja? Das bedeutet, in diesem Kontext geht das mit einer Reihe von Annahmen einher, die rund um das Thema sind, nämlich Assoziation, Terrorismus, Anschläge, schlummernde Gefahr, politischer Islam etc. Das heißt, das ist so eine Art Themenkomplex, der im Grunde aber verbunden ist mit einer Reihe von tendenziell pauschalisierenden, eher negativen Annahmen über den Islam. Und das macht dieses Narrativ sozusagen aus. Also es ist eine Erzählung, in die mehrere Erzählungen in Wirklichkeit hineinpassen.
Kann man das vielleicht vergleichen mit diesem Phänomen von, dass man zum Beispiel in Social Media sieht, du bist nicht gut genug, wenn du nicht genug irgendwie Geld hast oder du bist nicht gut genug, wenn du nicht auf eine bestimmte Art und Weise aussiehst. dass es vielleicht greifbarer ist für Leute. Das bedeutet, es geht darum, was erzählt dir die Gesellschaft, was erwartet die Gesellschaft oder was erzählt dir die Gesellschaft zu einem bestimmten Thema, sei es, sei irgendwann mal Islam, dein Aussehen, was bedeutet überhaupt Erfolg? In Amerika wird man was anderes erzählen als zum Beispiel in Österreich oder sonstiges. Also man kann darüber sprechen, was die Gesellschaft sich selber oder anderen Leuten erzählt zu irgendeinem Thema. Kann man das so zusammenfassen?
Absolut. Absolut, weil auch okay. Bei diesen Aussagen sind auch immer weitere Grundannahmen mit dabei. Gerade das Social Media etc. besprochen, jungen Männern zum Beispiel. Da wird eingetrichtert, du musst individualistische Gesellschaft, du musst das machen, du musst dies machen, du musst kämpfen, du bist allein auf der Welt. Du musst Para machen, von 9 bis 5 Uhr arbeiten, dein ganzes Leben, alles. Und das geht alles mit Einnahmen ein, mit anderen Annahmen einher.
Es scheint auch so, dass auch ein bisschen eine Bewegung immer auch damit einhergeht. Zum Beispiel, du hast jetzt Männlichkeit zum Beispiel angeschnitten. Das Thema zum Beispiel Red Pill, diese oder toxische Maskulinität oder was bedeutet es, ein Mann zu sein? Es gibt mehrere Annahmen zu einem Mann,
ja,
zu Erfolg, zu Frauen. Und das wird dann zu einer Geschichte quasi gewoben, dass man dann jungen Männern erzählt, die das dann aufnehmen quasi und die denken sich, okay, mein Leben sollte ich eigentlich so ausrichten, weil das und das und das und das passt. Und das ist die Erzählung, die ich mir quasi selber mitgebe.
Es ist wie eine Art Master-Narrativ und wir wissen, dass Social Media generell, ja, es ist auch ein bisschen so, das erleben wir die letzten Jahre. Ja, wir sprechen so von der TikTokisierung der Social Media Landschaften. Mhm. Content wird tendenziell immer affektiver, emotionaler, kürzer und zielt immer auf einen Aspekt sozusagen ab. Ja, und das ist das, was wir auch in diesem Themenkomplex gut verfolgen können. Im Prinzip ist es gießt alles quasi ins selbe Fass. Der eine erzählt dir Selbstoptimierung im Sinne von körperlicher Selbstoptimierung. Ja, ja, du musst um 5 Uhr aufstehen, laufen gehen und das und jenes machen, danach einen in Eisbad nehmen und danach, was weiß ich, was ich so denk mir auch oft, Bruder, du kriegst mich nicht dazu, ein Eisbad zu machen in der Früh. Wie ist meine Bequemlichkeit viel zu wichtig, sage ich dir. Ich mache kein Eisbad in der Früh. Aber Selbstoptimierung, dieser Talk generell, ja, körperlich, mental, finanziell. Das heißt, alles muss in eine Form, in eine Vorstellung von Männlichkeit, eine Vorstellung von Erfolg. Erfolg im Sinne von, ja, hier wird ja auch Erfolg definiert als, ja, du musst ja arbeiten, 60, 70 Stunden. Das ist kein Erfolg. Das ist sich selbst kaputt machen.
Tätigkeit, ne? Und das ist dann eine andere Narrative, die du mitgibst. Du definierst es dann anders. Der eine sagt, dass 5, 6 Annahmen habe ich zu Erfolg. Das spanne ich dann zu einer Geschichte, die mit anderen Sachen zu tun haben in deinem Leben, zum Beispiel Familie oder sonstiges. Aber du über dasselbe Thema hast andere Annahmen, spannst es anders ein mit anderen Bereichen in deinem Leben und erzählst eine andere Geschichte zum selben Thema.
Genau so.
Und okay, das ist dann, das macht dann Sinn.
Genau so.
Aber wenn man dann zurück zum Islam kommt, wenn man das jetzt dann zurückführt zum Thema, wie wichtig ist das dann für Politik? Also warum nimmt es eigentlich so einen großen Bereichern oder anders gefragt, was herrscht denn, was für eine Narrative herrscht denn im Moment zum Islam in Österreich allgemein? Und wie hat sich das entwickelt, würde mich interessieren, Herr Führer.
Mhm.
Also was ist der Status quo und wie war das früher und wie hat sich das dahin entwickelt? Das sind jetzt mehrere Fragen, sorry.
Mhm. muss ich ausholen. Ich glaube, wir haben so, also in Österreich hat ja so die Gastarbeiterbewegung ein bisschen später als in Deutschland angefangen. Ja, Deutschland tatsächlich schon in den 50er Jahren, Österreich ein bisschen zeitversetzt. Aber generell war damals ganz zentral auch nochmal diskutiert, mit der Zeit natürlich so über Fremdungsgefühle und was weiß ich was. Aber generell ist dann diskutiert worden das Ausländerproblem, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. In Deutschland ist aus dem Ausländerproblem über die Jahre ein Türkenproblem geworden. Das heißt, die Türken quasi als Projektionsfläche für eh alle Ausländer. Und dazu gibt es auch nochmal einige gute Forschungsstücke. Ab 9/11 dann sozusagen ist das Türkenproblem zu einem Islamproblem geworden tatsächlich. Und dann ist der Islam gleichzeitig zu einer Projektionsfläche geworden für alles, was in irgendeiner Form mit Migration etc. falsch läuft. So hat sich das ein bisschen im zeitlichen Kontext entwickelt. In Österreich haben wir, wenn ich jetzt in jüngere Zeit zurückgehe, auch nochmal eine sehr spezifische Entwicklung. Man muss auch sagen, dass Österreich, was diesen Themenkomplex betrifft, leider Spitzenfeld ist in Europa. Wenn du dir die Zahlen hernimmst, zum Beispiel von Diskriminierung von Muslimen oder Musliminnen in Österreich, dann sind wir im Spitzenfeld. Wir haben Studien von der FRA-Agency zum Beispiel auf EU-Ebene, die eben nach Diskriminierung von Religionsgemeinschaften fragen, nach dem subjektiven Empfinden. Und da sagen beispielsweise 2024 waren das, 70% der Muslime und Musliminnen geben an, diskriminiert worden zu sein. Wenn du über einen Zeitraum von 5 Jahren fragst, sind das 74%. Das heißt, wir sind europäisches Spitzenfeld, was das betrifft. Also in Österreich kommt nochmal eine besondere Mischung zusammen von, ich sage jetzt mal, einer Verstrickung von dem Diskurs auf politischer, gesellschaftlicher und medialer Ebene, die alle in eine bestimmte Richtung gehen. Aber diese Richtung ist politisch vorgegeben worden und das ist, wenn man das jetzt festmachen will, glaube ich mal mit 2015 passiert. Das war das Jahr, wo das Islamgesetz beschlossen worden ist. Und auch da ist wieder so Master-Narrativ. Aber die Tatsache, dass ich ein neues Gesetz beschließen muss, um eine Religionsgemeinschaft, die es seit über 100 Jahren schon gibt, neu zu regulieren, ist schon mal so ein Aspekt, wo sich der normale Otto-Normalbürger oder die Otto-Normalbürgerin sich denkt, warum muss ich das jetzt regulieren in irgendeiner Form? Da stimmt doch irgendwie was nicht. Ja. Mhm. Und dann ist aber das Islamgesetz mit einer Reihe von Annahmen gekommen und mit einer Reihe von Regulationen und Verboten, die es für andere Religionsgemeinschaften beispielsweise nicht gibt. Ja. Beispiel Verbot der Auslandsfinanzierung. Keine andere Religionsgemeinschaft in Österreich hat ein Verbot der Auslandsfinanzierung in dieser Form, wie das beim Islam ist tatsächlich. Dann auch die Kontrolle und der konfrontative Kurs gegenüber der islamischen Glaubensgemeinschaft. Auch das können wir nochmal extra diskutieren. Also wir können, Medaillen haben immer zwei Seiten. Wir können darüber diskutieren, wie die IGÖ generell aufgestellt ist, was es für Probleme, strukturelle Schwächen etc. gibt. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch sagen, wie wenig die offizielle Vertretung von Muslimen und Musliminnen an Unterstützung bekommt vom Staat, um die Belangen von Muslimen und Musliminnen voranbringen zu können. Das heißt, wir haben mit 2015 ein Klima der Unsicherheit, eine Versicherheitlichung in Wirklichkeit des Islamdiskurses, wo der Islam fast ausschließlich im öffentlichen, politischen und dann auch medialen Kontext aus dem Aspekt von Sicherheit sozusagen diskutiert wird. Und damit einher geht natürlich die Annahme, dass da irgendwo eine Gefahr schlummert. Wir müssen wissen, was in den Moscheen gepredigt wird. Wir müssen wissen, woher das Geld kommt, womit sich die oder jene finanzieren. Und das Ganze gipfelt dann natürlich in der größten Razzia der Zweiten Republik, der Operation Luxor. Das heißt, es ist, wenn man so will, eine Institutionalisierung des Generalverdachts gegenüber Islam und Muslimen, die wir beobachten können in den letzten 10 Jahren, mit dem Gipfel Operation Luxor und mit weiteren Symbolpolitiken, jetzt auch Kopftuchverbot etc. Das heißt, Islam in der politischen Öffentlichkeit wird immer nur oder fast ausschließlich diskutiert im Sinne von Regularien, Verbote. Wir müssen das hier begrenzen, wir müssen das hier begrenzen und jenes hier begrenzen. Und dann ist es natürlich so, dass Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die sonst überhaupt nichts damit zu tun haben, die vielleicht gar nicht wissen, dass ihr Haverer in der Arbeit muslimisch ist oder sonst irgendwas, aber eigentlich relativ cool sind mit dem, die das nicht wissen, aber die lesen, man muss das hier regulieren, oh, Verbot der Auslandsfinanzierung, oh, da passiert das, da passiert jenes, die haben automatisch dann ein gewisses Bild von, okay, da muss man ein bisschen Abstand nehmen, irgendwas ist da im Busch, schlichtweg. Ja? Und parallel dazu hast du natürlich so Softpower-Instrumente wie, keine Ahnung, nimm den österreichischen Integrationsfonds her, der auch seit 2015 beispielsweise Podiumsdiskussionen organisiert hat mit immer denselben Namen, sogenannten Islamkritikern, Trademark, Copyright, dieser Begriff ist ja auch immer ganz nett, und Islamexperten, viele davon so über Nacht, ist ja auch, wir haben in Österreich tatsächlich mehr Islamexperten als Fußballexperten und das ist in einer Fußballnation wie Österreich bedeutet das schon was, aber das sind lauter. Du merkst dann halt, wie alles in eine bestimmte Richtung sozusagen gelenkt wird, dann hat man in diesen, wenn du dir diese ÖEF-Diskussionen nachschaust, ja, dann siehst du immer, das wird diskutiert als generell tendenziell Gefahr, ja. Also ein bisschen, warum gelingt die Integration von Muslimen nicht? Immer so Suggestivfragen, ja. Woran scheitert die Integration von Muslimen?
warum ist das Kopftuch Missbrauch für muslimische Frauen, für Kinder, für keine Ahnung was, Unterdrückung von muslimischen Frauen. Immer wieder dieselben Akteure, die auf diesen Panels sitzen, die mit Steuergeld finanziert worden sind. Es sind auch immer wieder dieselben Akteure und Akteurinnen, die Studien machen über Muslime und Musliminnen, auch wieder Steuergeld finanziert, wo, wenn du schon die Namen siehst, eigentlich weißt, was das Ergebnis ist. Da müsste ich eigentlich überhaupt keine Forschung mehr betreiben. Also man könnte das auch aus Sicht von Steuergeldverschwendung betrachten tatsächlich. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber du siehst, wir haben politisch eine Politik, eine Richtung, die eingeschlagen worden ist, weil viele Politiker und viele Parteien gesehen haben, damit kann ich Stimme machen. Ja, diese Skepsis, die es in der Gesellschaft gibt gegenüber Islam und Muslimen, auch nochmal befeuern. Und dann siehst du natürlich auch, dass das Ganze im wissenschaftlichen Diskurs manifestiert worden ist, mit eben Forschung, die man auf den Weg gebracht hat, das Krampfhafte, dieser politische Islam, Islamismus etc., wo man diese Begriffe, du weißt auch gar nicht, ich kann mich erinnern, Sebastian Kurz hat irgendwann mal von einem politischen Islamismus gesprochen. Weißt du, die sind selber schon verwirrt, weißt du, weil sie so viele Begriffe dafür geschaffen haben, um, ich sage jetzt mal, muslimischen Aktivismus auf die eine oder andere Art zu kriminalisieren. Ja, Stichwort auch wieder Operation Luxor. Wir haben keine einzige Verurteilung. Also wofür sind diese Leute 2 Jahre lang?
Ja, auch darauf kommen wir noch zurück, ja. Aber was mich interessieren würde, sorry, wenn ich dich unterbreche. Nee. Was mich interessieren würde, ist, wir haben ja darüber gesprochen, dass Narrative ja immer so auf bestimmte Grundannahmen ja basieren. Das bedeutet, und jeder deutet diese Grundannahmen anders.
Ja.
Also welche Themen, die in Bezug zum Islam prägen jede Narrative in Österreich. Mhm. Egal welche Erzählung man in Österreich zum Islam macht und zu Muslime, die Art und Weise, wie man diese Themen interpretiert und sieht, werden am Ende entscheiden, wie die Erzählung aussieht.
Quasi. Okay. Zwei Stichwörter. Ja. Rückständigkeit und Gefahr.
Die zwei Sachen nur.
Ich glaube, das sind die zwei Grundannahmen, und das sieht man auch an den Politiken, ja, das sind die zwei Grundannahmen in der politisch-medialen Kommunikation und auch ausschließlich in der politischen Kommunikation. Weil wenn das die Grundannahmen sind, dass muslimisches Schaffen, muslimisches politisches Engagement irgendwo, du siehst es ja immer wieder, ja, die Parteien sind unterwandert und dann schaut man, da ist jemand mit muslimischem Namen drinnen und dann gräbt man nach, hat der vielleicht irgendeinen Verwandten, der irgendwann mal hier war oder dort oder hat der mal was auf Facebook geliked oder was weiß ich was. Das heißt, die Grundannahme ist immer tendenziell Gefahr, vor allem auf Ebene der politischen Landschaft. Vielleicht könnte er das unterwandern und keine Ahnung was. Wir haben eine Repräsentationskrise, was das betrifft. Wir haben ein Drittel der Gesellschaft in Österreich, die einen Migrationshintergrund haben. Ja. Und ich habe gestern nochmal nachgeprüft. Ja. 5 von 183 Parlamentarier haben, ich sage jetzt mal, einen migrantischen Nachnamen. Ja. 2 davon sind bei den Grünen und eine bei den Roten, eine bei den Neos. Also generell, dahingehend haben wir ein großes Problem, und das spielt auch mit eine Rolle tatsächlich, dass es da eine gewisse Skepsis gibt gegenüber politischen Akteuren aus den muslimischen Communities. Das heißt, egal in welchem Feld, es gibt immer eine, sage ich mal, eine Grundannahme von Rückständigkeit und Gefahr. Und diese zwei Grundannahmen bedingen quasi einen staatlichen Eingriff. Einen staatlichen Regulierungsversuch. Thema Kopftuch jetzt. Ja. Ja. Die Grundannahme ist ein bisschen gefährlich, dieser Islam ohnehin. Und muslimische Eltern tendenziell rückständig. Wie kann das sein, dass Kinder Kopftücher tragen und keine Ahnung was? Deshalb muss der Staat eingreifen. Und das bereitet man eben schon lange vor. Stichwort ÖIF-Diskussionen. Schau dir an, wie viele ÖIF-Diskussionen immer mit denselben Leuten, ja, Ahmad Mansur etc., die alle in dieselbe Richtung gehen mit Kopftuch ist Kindesmissbrauch, Kopftuch ist Kindesmissbrauch. Das heißt, das, was wir heute sehen, das ist kein Zufallsprodukt. Das ist nicht etwas, was in den letzten Jahren eingefallen ist und wir gesagt haben, das machen wir, obwohl der Verfassungsgerichtshof das ja schon gekippt hat vor einigen Jahren, denselben Vorstoß mit dem Kopftuchverbot, sondern das ist, behaupte ich jetzt mal, und damit bin ich sicher nicht der Einzige, lange vorbereitet worden, so quasi. Also die Grundlage ist gelegt worden, damit es auch populistisch ist in dem Sinne oder populär ist in dem Sinne, dass die Gesellschaft sagt, makes sense. Es macht Sinn, dass wir das regulieren, weil zugrunde liegende Annahmen, Islam irgendwo Gefahr und Islam irgendwo Rückständigkeit. Also müssen wir da sozusagen mit der zivilisatorischen Keule ran. Ja, das ist auch wieder eine Parallele zum europäischen Kolonialismus am Ende
des Tages. Was ich gemerkt habe, ist, wenn eben diese Meinungen aufeinander prallen, richtig? Also wenn man eben dann sagt, jemand glaubt eben an diese Narrative, die tun es ja nicht in ihrem Kopf ohne Fakten, richtig? Das ist ja dann, glaube ich, eher der Haupt quasi Grund, also Nährboden, oder ich will nicht sagen Nährboden, aber eben der Hauptpunkt, wo dann wirklich die Meinungen sehr hart aufeinandertreffen, nämlich was sind dann die Fakten tatsächlich um Kindeswohl unter Muslimen, Frauenwohl unter Muslimen, Extremismus unter Muslimen. Und die Art und Weise, wie eben diese Fakten ermittelt werden, entscheiden doch letzten Endes die Narrative, oder wie hat es damit auf sich? Wie werden eben diese Fakten ermittelt?
Ich muss da kurz widersprechen, weil es ist nicht so, dass Fakten aufeinandertreffen. Es sind oftmals Annahmen, die aufeinandertreffen, und diese Annahmen sind nicht immer auf Fakten begründet. Wir haben zum Beispiel in den Sozialwissenschaften ein Phänomen, dass Ausländerfeindlichkeit unter Anführungszeichen tendenziell dort höher ist, wo es weniger Ausländer gibt. Ja? Die Ergebnisse der AfD zum Beispiel, wenn du diese anschaust im Osten und so, sind tendenziell an Orten, wo es weniger Ausländer gibt. Im Umkehrschluss bedeutet das, oder Menschen mit Migrationsbiografie, ja? Sind wir jetzt political correct, ja. Mhm. Aber im Analogieschluss bedeutet das natürlich, dort, wo tendenziell mehr Ausländer leben, wo tendenziell mehr Kontakt zu migrantischen Menschen etc. Vorherrscht, sinkt diese Feindschaft gegenüber den Menschen, von denen ich eigentlich bis jetzt meine Informationen nur über Medien, Politik etc. bezogen habe. Also der Kontakt.
Also quasi, wenn die Fakten wirklich Fakten wären, wenn es wirklich stimmen würde, dann würdest du es quasi überall sehen.
Ja, ich denke, die Realität ist... Ich habe eine Anekdote, die ich oftmals erzähle. Ich war ja in einer Schule, ich war oftmals in Schulen unterwegs etc. Und ich kann mich erinnern, ich war einmal in einer Schule, so in der Zeit der Fluchtbewegung hier, war das Thema Rechtsextremismus tatsächlich sehr groß. Ja, da haben wir in Schulen so Aussagen mitbekommen, wie ja Ausländer an die Wand stellen, erschießen und keine Ahnung was. Ja, so volles Programm. Parallel dazu ist aber von politischer Richtung kaum was gekommen. Ja. Das heißt, dieses Verschlafen ist mitunter auch ein Grund dafür, warum der Rechtsextremismus auch in der Meme-Kultur etc. und gerade bei Jugendlichen so anknüpfungsfähig ist, weil man das einfach verschlafen hat, was da passiert ist. Aber zu dieser Zeit war ich mitunter in Schulen unterwegs, und ich kann mich gut daran erinnern, wir haben uns mal angeschaut, so, was sind so die Stereotype, die es gibt über Menschen mit Migrationsbiografien, keine Ahnung was. Und dann haben wir halt ein bisschen was gesammelt, ja, und die arbeiten nicht, ja, und die sind gefährlich und was weiß ich was, keine Ahnung was. Und dann hat sich ein Junge gemeldet, autochtoner Österreicher, ja, und der hat gesagt, ich fand das so schön tatsächlich und auch bildlich dargestellt, worum es tatsächlich geht. Ja. Der hat gesagt, ja, aber ich weiß, dass das alles nicht stimmt, weil mein bester Freund Mustafa, der ist nicht so. Ja. Und genau das ist wieder diese Seite mit, was wir aus den Sozialwissenschaften kennen. Dort, wo es einen Kontakt gibt, nehmen Vorurteile etc. tendenziell ab. Ja? Du kennst das aus unseren Familien oder keine Ahnung was. Du weißt, wie unsere Eltern beispielsweise über österreichische Nachbarn gedacht haben. Du weißt, wie das bei unseren Festen war, wo die gedacht haben, ah, bring das, nimm das, schick das rüber, gib denen das und was weiß ich was. Ja? Wir haben in Ägypten ja diese Geflogenheit zu Ramadan. Da geht ein Teller, der geht durchs ganze Haus. Ja? Wir haben Aussagen vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ja? Dass du quasi verantwortlich bist, bis zum siebenten Nachbarn. Ja? Und das sind Dinge, die du zu Hause mitbekommst, die du zu Hause praktizierst. Und wenn da irgendwo so ein Österreicher, der das mitbekommt oder sowas, der denkt, ne, das geht nicht, weil meine Nachbarn oder sowas, die machen das und das und das. Ja? Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass Fakten aufeinandertreffen. Es sind oftmals Annahmen, die bestehen, teilweise Social Media, medial, politisch, weil ein bestimmter Kurs vorgegeben wird natürlich. Und das kommt dann halt eben zusammen. Diese Annahmen verhärten sich dann, wenn ich ein Beispiel habe aus der realen Welt, was das alles bestätigt. Hm. Beispiel. Wenn ich die ganze Zeit höre, Islam ist Gefahr, Islam ist Gefahr, Islam ist Gefahr, dann passiert ein Anschlag. Ja? Dann hat das eine andere Autorität für mich. Dann weiß ich, Islam ist vielleicht wirklich Gefahr. Ja? Aber wenn ich ein Korrektiv dazu habe, wenn mein Nachbar, keine Ahnung was, am Abend sitzen die immer gemeinsam, also weiß ich was, der geht sein Gebet verrichten oder sonst was, dann kommt er zurück, wir chillen immer noch gemeinsam, haben ein gutes Verhältnis, er hilft mir, ich helfe ihm und was weiß ich. Ich weiß, dass der muslimisch ist oder dass sie muslimisch ist, dann habe ich ein Korrektiv da.
Ja? Und diese Begegnungsräume sind mittlerweile jetzt leider auch ein bisschen begrenzt, muss ich jetzt mal sagen. Aber das war mir nochmal wichtig zu sagen. Also es sind nicht immer nur Fakten, die tatsächlich aufeinandertreffen. Und das heißt nicht, dass es keine Missstände in den muslimischen Communities gibt. Bei Gott nicht. Ja. Davon haben wir genug. Wir haben extrem viel Aufholbedarf. Auch gerade was die Stellung der Frau betrifft. Auch gerade was Kindeserziehung betrifft. Da gibt es viel aufzuholen. Da gibt es viel aufzuholen. Aber der springende Punkt ist, dass hier Generationen heranwachsen, die alles mitbekommen haben, nämlich die Art und Weise, wie sie erzogen werden, der Bildungsstandard sozusagen, wie jetzt erzogen werden sollte, gewaltfreie Erziehung und so weiter. Ja, und die dann selber für sich so einen guten Mix herstellen und sagen, nee, so will ich das machen. Ich möchte, dass ich ein selbstbewusstes Kind habe. Mein Kind wird keine Gewalt erfahren und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier etwas am Entstehen tatsächlich. Dann ist die Frage aber, gibt es genügend Raum für so hybride Identitäten in Österreich, die entstehen? Für jemanden, der sagt, ich bin muslimisch und österreichisch. Ja? Und meine Antwort darauf ist nein. Ja? Diesen Raum, der wird immer enger, bis er gänzlich verschwindet, tatsächlich.
Du hast ja zum Beispiel einen interessanten Satz gesagt. Und wenn jetzt jemand, der zum Beispiel sehr, ich will nicht sagen stur, aber sehr überzeugt an dieser Gefahr, Rückständigkeitsnarrative festhält, sagt, schau, du selber hast sogar gesagt, wir haben hohen Aufholbedarf, was Frauen betrifft, was Kindererziehung betrifft. Also bist du doch derjenige, der selber zugibt, dass es, und du hast auch selber gesagt, es gibt Missstände. Aber ich kriege jetzt den Eindruck, dass du sagst, ja, die Sachen gibt es, aber es kommt darauf an, wie sehr du es aufbaust und was jetzt die Realität von dem ist. Weil wenn ich das zum Beispiel jetzt so mitkriege, wie in Politik und in Gesellschaft darüber geredet wird, dann würde man das Gefühl haben, die Muslime sind ja wirklich zu 70-80% ja Hinterwäldler. Und irgendwelche, so bärtige Supervillains, die irgendwie in ihren Moscheen dann irgendwas austüfteln.
Ja. Es ist richtig, dass es abhängig davon, wie darüber erzählt wird. Vergleich in den Medien. Ja? Wenn ein muslimischer Mann, keine Ahnung was, in der Familie Gewalt ausübt oder sonst irgendwas, ist das ein Skandal etc. Wir haben Diskussionen über Gewalt in der Familie, muslimische Patriarchen etc. Wenn das ein österreichischer Mann macht, ist das ein Familiendrama. In der Regel. Ja? Also die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, ist eine andere. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Annahme, dass das virulent ist in diesen Communities. Dass es nichts anderes gibt außer das. Das heißt, erstens, der Sensationseffekt bei Nicht-Muslimen, sage ich jetzt mal, ist kleiner. Man berichtet auch gar nicht drüber. Und wenn du dir die mediale Landschaft anschaust, Hayek hat dazu sogar im Auftrag des Bundeskanzleramts eine Studie von Islam in den Medien gemacht und er kommt dazu, zentrale Themen ist Terror, Gewalt, Frauen im Islam, generell, also da hast du wieder diese Tropen von Gewalt, Rückständigkeit etc. Und wenn ich quasi nichts anderes lese, außer darüber, dann entsteht bei mir das Bild, oh, da gibt es aber viel davon. Ja? Auf der anderen Seite natürlich sagst du ja, es gibt so wie in allen Communities.
Weißt du, was ich interessant finde, jetzt gerade, wo du das sagst? Es kommen ja diese Missstände zustande, also wenn du jetzt 10 Headlines nimmst, die passiert sind, faktisch, du kannst es jetzt nicht abstreiten, zum Beispiel Gewalt an Frauen, dann ist es ja die Entscheidung der Politik und der Medien, in welches Narrativ man das dann tatsächlich öffentlich positionieren wird. Jetzt zum Beispiel, wie du es gesagt hast, irgendein Migra-Vater vergreift sich an Kinder und Frauen etc. Jetzt haben Medien und Politik die Entscheidungen. Welche Sprache verwende ich, damit es reinkommt in Islam hat ein Gewalt- und ein Frauendiskriminierungsproblem oder in die Erzählung von in Österreich gibt es ein Problem an Gewalt an Frauen, weil da sind ja nicht nur Migra-Vaters oder Söhne oder was auch immer involviert, da gibt es auch viele, viele, viele Nicht-Muslime oder nicht-ethnische jetzt Leute mit Migrationshintergrund, die eben da reinkommen. Es klingt so, als ob du sagst, consistently wird dann gesagt, okay, wir platzieren aber diesen Vorfall nicht in ein Narrativ öffentlich von Gewalt an Frauen, das sowieso ein Problem ist, das müssen wir ja behandeln, sondern wir entscheiden uns jetzt bewusst dafür, wir positionieren es, je nachdem, wie man dann denn, wie der Artikel geschrieben ist, Islam und diese Schlagwörter, die man dann liest, wir platzieren es jetzt Islam als gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Herausforderung. Habe ich das richtig umrissen?
Ja, ich habe auch Beispiel gestern erst gelesen, ich war super stolz, habe mich richtig gefreut, aber da hat ein kleines Mädchen diesen internationalen, dieses Handzeichen für so internationales Handzeichen für Gefahr gezeigt bei einer Polizeikontrolle. Hat einen Vater, hat seine Frau und seine zwei Kinder, ein Iraker, hat seine Frau und seine zwei Kinder ins Auto gezwungen mit einem Messer, ja, hat einen Unfall gebaut, dann ist die Polizei gekommen und 6-jähriges Kind hat der Polizei diesen hier gezeigt und gesagt, hey, wir sind in Gefahr. Ja, der ist dann in die Justizanstalt gekommen etc. Aber da habe ich im Standard gelesen, der Iraker hat das und jenes gemacht. Ja. Vor ein paar Tagen war noch ein Femizid an dieser Grazer Influencerin oder sowas. Ich musste richtig recherchieren, welche Nationalität ihr Ehemann hat, sage ich jetzt mal. Das heißt, hier nenne ich bewusst die Nationalität. Ja. Und schau mal, es ist nicht so, ich möchte nicht auch in dieser Rolle sein, wo ich sage, boah, die reden immer so schlecht und keine Ahnung, was ich mag. Also ich mag dieses so, mir auch
ja,
ein
bisschen ja,
nicht.
Ja,
aber wir können das ganz objektiv bewerten und uns Zahlen anschauen, bei welchen kriminellen Delikten sozusagen Nationalitäten genannt werden und wo nicht. Also ich weiß, und es gibt dann Leute, die sagen, oh ja, Muslime immer in der Opferrolle. Ich kenne diesen ganzen Bullshit. Ja, ich kenne das. Ja, aber dann nimm doch her, und da, wir haben Studien dazu. Wir haben Studien und Datenlagen. Also es ist nicht nur ein Gefühl von Muslimen und Musliminnen, dass sie sagen, ey, warum werden wir immer in diesem negativen Licht dargestellt? Warum sind immer nur so negative Narrative dominant und keine Ahnung was? Ja. Warum ist das so? Ja? Und es sind tatsächlich auch Zahlen, es sind Fakten. Das ist das, wo du vorher über Fakten gesprochen hast. Wir haben Fakten, wir haben eine Zahlenbasis. Wir haben eine Zahlenbasis über ansteigende, seit Jahren, Übergriffe auf Muslime und Musliminnen, und die Dunkelziffer ist weit höher. Wir haben Zahlen über Medienberichte, wie berichtet wird. Wir haben Zahlen über jetzt Genozids in Gaza. Wir haben Zahlen darüber, wie deutsche Medien darüber berichtet haben, wie oft sie ungeprüft Aussagen vom IDF, einer Kriegspartei, einer genozidalen Kriegspartei, übernommen haben und wie oft sie Aussagen von der anderen palästinensischen Seite übernommen haben. Also es gibt Zahlen dazu. Und wenn es Zahlen gibt, finde ich, dann haben Gefühle hier eher mal Nachrang, weil wir brauchen die Zahlen, um darüber sprechen zu können.
Weißt du, was ich schade finde? Würde man bei diesen Fällen, wie du es gesagt hast, jetzt mit dem Iraker und dem Femizid an der Grazerin, würde man das Narrativ von Gewalt an Frauen an sich eher hernehmen, als jetzt, hey, schon wieder ist es der Iraker, schon wieder ist es der Muslim, der das macht, würden sich so viele Muslime und auch Leute mit Migrationshintergrund hinter diesem Kampf gegen Gewalt an Frauen wirklich beteiligen. Die würden sich denken, weil es ist ja nicht so, dass jeder Migrantenvater seine Kinder so misshandelt oder sonstiges, sondern im Gegenteil, das liest und sich denkt, wie kannst du dich an deinem eigenen Kind, dein eigenes Fleisch und Blut zu vergreifen? Und die würden ja alles tun, dass sie da mithelfen, dass Kinder und ihre Frauen ja in Österreich ja sicher sind. Ja. Aber der Moment, wo du es dann in dieser Narrative reingegeben hast, die haben sich dann direkt, also dieser Gedanke von sich dann beteiligen an diesem Kampf gegen die Gewalt an Frauen, dass das nicht geht in dem Land, verpufft. Obwohl es eigentlich ein Thema ist, das jeden Österreicher und jede Österreicherin kollektiv als gesamtes Kollektiv wirklich ja betrifft. Ja. Also diese ganzen Leute, die können ihre Meinung über Islam haben, aber wenn du Väter und Familien in einem Raum schickst, egal ob sie Muslime sind oder nicht, wenn man dann dieses Narrativ sagt, Männer sollten sich nicht vergreifen von ihren Familien, die würden alle d'accord sein und würden sogar an einen Strand ziehen. Aber dieses Potenzial wird ja in Luft aufgelöst, wenn man das dann reduziert auf, hey, das ist ja wieder der Migra, der Muslim, der das gemacht hat.
Es wird, es wieder, zwei Seiten einer Medaille. Und die eine Seite ist besonders wichtig, auch für uns als Muslime und Musliminnen. Es wird nicht gemacht, Omar, weil, obwohl wir zwischen 700.000 und 800.000 Muslime und Musliminnen hier in Österreich haben.
Ja.
Also fast 10% der Gesamtbevölkerung, werden wir nicht als das, ich sage jetzt mal, große Wählerinnenpotenzial wahrgenommen, das wir tatsächlich sind. Und das hat mitunter deshalb zu tun, dass wir intern extrem zerstritten sind, kaum ordentlich organisiert sind, extrem fragmentiert sind. Wäre die muslimische Community in Österreich geeinter, als sie ist, ja, dann hätten wir politisch ein anderes Gewicht. Dann hättest du auch ganz andere politische Ansprachen, weil man dann Angst hätte, die muslimische Wählergruppe zu vergraulen. Und das hat man jetzt aber nicht. Im Moment ist es politisch wesentlich profitabler, die harte Hand gegenüber Muslimen und Musliminnen zu inszenieren. Wir müssen das machen, wir müssen da ein Verbotsgesetz, wir müssen das hier machen, wir müssen das dort machen. Das ist viel populärer. Und das siehst du auch daran, dass sich konservative Parteien wie die ÖVP, ja, in Belangen
wo es um Islam geht, etc. Alle am rechten Rand.
Über die 10, ja.
Weil sie genau wissen, da gibt es noch ein Wählerpotenzial, die auch alle sozusagen pro harte Hand gegenüber Islam und Musliminnen etc. sind. Wenn man Muslime und Musliminnen aber als, ich sage jetzt gar nicht ebenbürtig oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach nur ganz, ganz pragmatisch als ausschlaggebende Kraft in diesem Land betrachten würde. Und das würde aber voraussetzen, dass wir auch wirklich eine stabile Umma sind sozusagen, dann wäre diese Rhetorik, behaupte ich jetzt mal, eine andere. Weil am Ende des Tages, Medien spiegeln das, was Politik und Politiker, Politikerinnen so ein bisschen vorgeben und was die Gesellschaft natürlich auch wieder vorgibt. Das heißt, es spiegelt sich alles ein bisschen gegenseitig wieder. Mhm. Politiker und Politikerinnen hauen diese Sachen nicht raus, weil sie einfach Rassisten sind, sage ich jetzt mal, sondern weil sie wissen, es ist mein Geschäft. Ich weiß, so wie im Marketing. Du weißt genau, was ich sagen muss, was ich machen muss, damit diese Zielgruppe anbeißt und damit diese Zielgruppe anbeißt, etc. Und genau dasselbe ist hier. Es ist ein reines Kosten-Nutzen-Modell, denn die ÖVP war nicht immer so. Du hast vorher Sebastian Kurz genannt. Schau dir mal Sebastian Kurz an in seinen ersten Jahren. Ja? Da, als er den Kontakt noch gebraucht hat zu den islamischen Verbänden und keine Ahnung was, war Muslime und Integration, wir müssen unterstützen, Muslime sind Teil von Österreich und keine Ahnung.
Den haben wir ja gefeiert.
Ja, ja, genau. Und als sich aber dann der Wind sozusagen, als sich das Ganze ein bisschen gewandelt hat und die Windrichtung geändert hat, ist er auf die andere Seite gesprungen. Oh, Kontrolle hier, Kontrolle da, Moscheeschließung dort und keine Ahnung was. Das heißt, der Geist sozusagen, und der Geist ist nun mal im Moment ein islamskeptischer bis islamfeindlicher, der wandelt. Mit der Zeit, da spielen wir auch eine Rolle, ja, weil wir einfach kein Gegengewicht aufbauen können dazu, ja, weil wir extrem fragmentiert sind, was das betrifft, auch in der islamischen Glaubensgemeinschaft extrem fragmentiert. Wir haben ja die bosnische Community, die türkische Community, die tschetschenische Community, die dies Community, die das Community, die türkische Community. Alles so, und alle machen so eigenes Ding. Du machst dein eigenes Ding, du machst dein eigenes Ding, du machst dein... Selbst die Leute, die online darüber sprechen, oder du bist ja eine der wenigen Ausnahmen, selbst die Leute, die online... die so über islamische Themen etc. sprechen. Die meisten von denen sind begrenzt auf so individuelle Geschichten. Das ist halal, das ist haram. Das ist okay, das ist nicht okay. Das sollst du machen, das sollst du nicht machen. Wie viele davon sagen, ey, pack doch mal deine Freunde, mach doch mal das, sei doch mal nützlich hier für die Gesellschaft, arbeite doch mal an dem, arbeite an jedem, baut doch diese Strukturen auf. Ja? Also die andere Seite der Medaille ist, dass wir kritisieren und sagen, strukturell werden wir nachbeteiligt, wir kommen hier nicht rein, wir kommen da nicht rein, wir haben da ein Repräsentationsproblem, wir haben dort ein Repräsentationsproblem. Wo sind unsere Strukturen? Und sagen wir nicht, dass wir keine Ressourcen haben. Aber wir haben teilweise Verbände, die als Vereine organisiert sind, die größer sind als jeder andere Verein hier in Österreich. Aber wir haben die Strukturen einfach nicht. Und ja, es gibt eine kapitalistische Logik, weißt du, auch das, was wir vorher drüber gesprochen haben, online, du musst auch dich schauen, keine Ahnung, was ist. Im krassen Gegensatz zu dem, was der Islam eigentlich predigt, mit Gemeinschaft, gegenseitiger Solidarität und keine Ahnung was. Aber sowohl islamische Prediger online, als auch diese ganze Mindset-Blödsinn, was weiß ich was, zielt auf individuelle Selbstoptimierung ab. Nicht auf kollektive Optimierung. Und dann hast du Leute, die sich zurückziehen, sagen, hey, damit habe ich nichts zu tun, das ist mir aber zu mühsam und keine Ahnung was. Ja? Und ja, die andere Seite ist wieder, dass muslimischer Aktivismus in Österreich kriminalisiert wird. Ja? Stichwort Operation Luxor. Ja? Dass Leute sagen, nee, das ist mir zu tough, das ist zu viel Arbeit, ich ziehe mich da lieber zurück. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich war auch mal früher wesentlich aktiver in diesen Themen. Ja? Aber natürlich jetzt, du hast Familie, Kinder, ziehst dich ein bisschen zurück, du machst diese Arbeit. Aber dann denke ich mir, Chalas, wo sind die Nächsten, die nachkommen? Wo sind die, die sagen, okay, ich habe noch keine Kinder oder sowas, ich habe noch Ressourcen, ich kann da noch reinbuttern. Wo sind die Strukturen, die wir aufbauen? Wo sind unsere Thinktanks etc., die Gegengewichte aufbauen zu einer medialen Debatte, zu medialen Diskursen, die sich hinstellen und sagen, hey, wir sind eine Gruppe von repräsentativen Musliminnen und Muslimen, wir sehen das so und so und so. Ja, du hast in Österreich keine muslimische Organisation in irgendeiner Form in Österreich, ist nicht beworfen worden mit, oh, das sind irgendwie so Code-Islamisten, so, weißt du, so gefährlich in Wirklichkeit oder sonst irgendwas. Also ja, es ist mühsam hier. Ja, es ist anstrengend, was das betrifft. Aber es machen viel zu wenige, die Strukturen sind viel zu schwach. Und ich denke mir, die Dinge, die wir ändern können, sind die Dinge, die in unserer Hand liegen. Ja? Und natürlich gibt es einen Rahmen. Natürlich gibt es Feindlichkeit, Skepsis, dies, das. Natürlich kannst du sagen, ey, solange das so ist, ist es hart. Aber es ist nicht unmöglich. Wir haben gar nicht probiert. Ja? Schau dir mal an, Parteien zum Beispiel. Ja? Ich bin der Meinung, das war früher nicht so. Ja? Ich bin erst seit, ja, neulich eigentlich. Ich bin der Meinung, sagte mir eh, Muslime, Muslime, und ich weiß, dass jetzt Leute, oh, Demokratie, oh, Willen und keine Ahnung was, ja, aber ist gut, dass sie partizipieren sollten in politischen Prozessen. Weil tust du das nicht, hast du den Salat, den wir im Moment jetzt tatsächlich haben, weil du keine Gegenstimme hast. Die Parteien, wo wir gesagt haben, oh, die stehen für die Belange von Muslimen und Musliminnen ein, wo waren die? Wo waren die nach der Operation Luxor oder so? Wie viele Parteien haben sich da hingestellt? Der Einzige, an den ich mich erinnern kann, war Steffi Crisper von den Neos. Das war der Einzige, der gesagt hat, Rechtsstaat, das geht nicht, das darf man nicht machen. Wo waren die, die Muslime gewählt haben? Rote, Grüne, etc. Was haben die gemacht? Islamgesetz 2015, wer hat mitgestimmt? Die SPÖ. Jetzt, Kopftuchverbot etc., die SPÖ. Ja? Das sind die Parteien, wo Muslime die wählen und ohne irgendeine Konsequenz. Ja? Mein Punkt ist immer der, wo ich mir gedacht habe, nee, wenn ich in die Communities gehe und die sagen, wen wählst du? Ja, ich wähle Rot. Dann denke ich mir, na, hast du für die letzten Jahre verschlafen? Mhm. Ja? Und die können darauf bauen, dass Muslime und Musliminnen so wenig organisiert sind, dass sie sich strategisch auch überhaupt keine Gedanken darüber machen, wen wählen wir, damit er unsere Interessen vertritt.
Dann möchte ich hier einschneiden, weil es ist ja teilweise nicht einfach, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich, du hast es vorher angesprochen, das Phänomen politischer Islam. Und ich würde dir sehr gerne die Definition vorlesen, wie es die Doku-Stelle politischer Islam, die jetzt vor einigen Jahren jetzt gegründet wurde, vorlesen. Nämlich der politische Islam ist eine Herrschaftsideologie, die die Umgestaltung bzw. Beeinflussung von Gesellschaft, Kultur, Staat oder Politik von solchen Werten und Normen anstrebt, die von deren Verfechtern als islamisch angesehen werden, die aber im Widerspruch zu den Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaates und den Menschenrechten stehen. Jetzt wollte ich wissen, realistisch gesehen, der Begriff, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich sehe zum Beispiel einen Wert von Islam, ist, dass ich meinen Menschen mithelfe, dass Menschen spiritueller sein sollten. Nach deren Definition würde das jetzt nicht dem widersprechen, weil hier steht, die aber im Widerspruch zu den Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaates und den Menschenrechten stehen. Jetzt wollte ich fragen, diese Narrative vom politischen Islam, das ist die Definition. Wie sieht sie real aus, öffentlich, objektiv gesehen, jetzt nicht voreingenommen, und welche Konsequenzen haben sie tatsächlich und wie wird sie dann tatsächlich öffentlich aufgefasst, medial und politisch? Weil ich habe das persönlich das Gefühl, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, wenn man das tut, was du vorher jetzt vorgeschlagen hast, sich einbauen, die politische etc., dies, das, wir sagen auch selber, wir möchten nicht Muslime davon abhalten, politisch aktiv sein. Ich jedoch habe den Eindruck, das tut es sehr wohl. Dass wenn ich zu sehr öffentlich reinkomme und sage, ich möchte als Muslim öffentlich auftreten, aber auch gleichzeitig als Österreicher, der was bewegen möchte und eben nicht so Kopftuch oder sonstiges stehen würde, ich habe das schon die Angst, dass ich da abgestempelt werde als der, ja, der politische Muslim-Akteur, der vielleicht irgendwo shady Business mit der Muslimbruderschaft macht.
Ja, das wirst du auch.
Okay, ja.
Das wirst du auch. Ja, okay, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das wirst du auch. Politischer Islam, ich meine, es ist doch ein bisschen bezeichnend dafür, diese Doku-Stelle politischer Islam. Ja? Schau dir mal den wissenschaftlichen Beirat an. Da sitzt ein Typ drinnen, wo ein Skandal rausgekommen ist, dass der quasi Lobby macht über eine Schweizer Firma für die Vereinigten Arabischen Emirate. Scheiß drauf, Lorenzo Vidino, kann man nachlesen. Ja? Weißt du? Kannst du nachlesen über den Typen. Da sitzt ein anderer Typ drinnen, Heiko Heinisch, der als Gutachter für die Operation Luxor sozusagen herangezogen worden ist und wegen dem Anschein an Befangenheit vom Gericht abberufen worden ist. Der Typ soll also bestimmen, was ist politischer Islam, was ist nicht Operation Luxor, keine Ahnung was. Der soll objektiv diesem Gericht dabei verhelfen. Und der Typ ist abgezogen worden wegen dem Anschein der Befangenheit. Nämlich er und sein Kumpel, Frau Nina Scholz. Ja? Die zwei sind als Gutachterduo abberufen worden. Selbst das Gericht hat gesagt, ey, da ist ein bisschen Befangenheit im Spiel. Der sitzt in der Dokumentationsstelle politischer Islam. Da sitzt jemand wie Khurshid drin. Manche Sachen von dem fand ich ganz interessant. So ein paar theologische Ansätze, so, die sind aber nicht neu von ihm. Ja? Wenn er über Makrosic spricht oder sonst irgendwas, das ist nicht neu. Das hat er nicht erfunden.
Aber
sag mir, warum ist Khurshid jedes Mal, wenn irgendwie, ich kann mich noch so gut erinnern an einen Beitrag von ihm, Sebastian Kurz ist kein Rassist oder irgendwie sowas, weißt du? Der Typ ist jedes Mal rausgezogen worden, wenn man in irgendeiner Form versucht hat, autoritäre Politiken gegen Muslime, gegen Islam zu legitimieren. Das war der Joker von Sebastian Kurz. kurz. Hier, mach mal eine Studie dazu. Hier, komm, verteidige mich mal, was das betrifft oder keine Ahnung was. Ich persönlich, ja, ob das jetzt Roschid ist oder sonst was, bin skeptisch gegenüber Menschen, die für politische Zwecke auf diese Art und Weise, vor allem mit Wissenschaft, instrumentalisiert werden.
Aber so würden sie es ja nicht sehen.
Ja, sie nicht, aber der, wenn du das so betrachtest und dir anschaust, zu welchen Themen jemand wie er zu Wort kommt, was seine Aussagen grundlegend sind. Ja? Auch er ist jemand, der, Muslime da, dort, da könnte ich ein bisschen schummrig sein.
Du meinst, der Tenor ist immer dieses...
Eine Skepsis. Ja, es ist immer eine Skepsis. Er wird immer herangezogen, wenn sie versuchen, irgendwas zu rechtfertigen.
Und das ist das quasi, was du...
Das ist das, was ich problematisch finde. Du kannst dich nicht als objektiv... Ja, wenn du auf Staatslinie bist, was die Islampolitik betrifft, dann hast du eigentlich in einer wissenschaftlichen Stelle nichts verloren. Ja? Und da kannst du auch spannende Studien machen und keine Ahnung was. Der sitzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube auch jetzt diese Doku-Stelle in Deutschland, ich glaube, da sitzt er auch drinnen. Ja? Und es gibt ja viel Kritik an ihm. Ich bin ja nicht der Einzige, der das kritisiert. Ja? Er ist ja eigentlich Theologe oder keine Ahnung was und Studien rausgehaut, die mit eher im sozialwissenschaftlichen Bereich verortet sind. Das heißt, er ist immer dort, wenn es darum geht, repressive teilweise Islampolitiken recht zu fertigen. Ja, komisch. Ne? Und dann gibt es andere Leute da drin. Also du hast schon alleine die Zusammensetzung dieses wissenschaftlichen Beirats, wo du denkst, okay, kannst du machen, aber warum haben so viele Leute in diesem wissenschaftlichen Beirat eine tendenziell einschlägige Meinung gegenüber Islam und Musliminnen? Wenn ich als jemand da draußen sehe und da nur drauf blicke und ich weiß, wer diese Leute sind, Mohammad Khurshid, ÖEF-Diskussionen, Podiumsdiskussionen haben wir vorher gesagt, schau mal, wie oft der eingeladen worden ist. Es sind immer dieselben Leute, ja, um so quasi, weil man genau weiß, was der sagen wird, in welche Richtung er gehen wird und keine Ahnung was. Es sind immer dieselben Leute. Warum nicht andere? Warum nimmst du nicht welche, die ein bisschen kritischer sind dahingehend, die differenzierter sind?
Zum Beispiel?
Rüdiger Lolka. Professor Rüdiger Lolka von der Universität Wien. Wie viele staatlich steuergeldfinanzierte Islampolitiken in irgendeiner Form, in einem Expertenrat oder Panels vom ÖIF, auf wie vielen ist Rüdiger Lolka gesessen?
Sehr wenige.
Also ich habe zum Beispiel an der Universität Wien, ich habe Islamwissenschaften studiert, also ist zusammengelegt worden, ich glaube, kannst dich erinnern, es war ja früher Arabistik und Islamwissenschaften, das ist zusammengelegt worden. Genau, das Studium, ich war einer der ersten und dann halt mit Spezialisierung Islamwissenschaften. Und ich habe mitunter gelernt, viel gelernt bei Rüdiger Lolka, der auch meine Promotion mitbetreut. Ja. Super Typ. Extrem differenziert. So differenziert, dass er wirklich bekannt war unter den Studis. So, du musstest dir 10-mal überlegen, welchen Begriff verwende ich jetzt, um etwas zu erklären, damit er dir nicht sagt, okay, aber was meinen sie eigentlich? Aber was bedeutet das eigentlich? Wenn du dann, er hat dich richtig dazu angeregt, zu differenzieren und nachzudenken, hat dieser Begriff überhaupt eine Berechtigung und was meint dieser Begriff tatsächlich? Weil so Begriffe wie der politische Islam, das sind Begriffe geworden, die ein bisschen zu Kampfbegriffen mutiert sind, ja, und auch sogenannte Containerbegriffe geworden sind. Alles passt da rein. Der macht da Dauer oder sonst irgendwas, politischer Islam. Der ist in irgendeiner Form aktiv oder sowas, sagt, ich nehme meine Kraft vom Islam her oder sonst irgendwie, politischer Islam. Der hat mit all dem irgendwie überhaupt nichts am Hut, aber er gefällt uns nicht. Politischer Islam. Das heißt, das Ding ist aufgebauscht worden und größer gemacht worden, wesentlich größer als es ist. Ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, man hat so Angst, wenn man schaut unter das Bett und politischer Islam ist unterm Bett. Ja? Das heißt, da ist so aufgebaut worden eine vermeintliche Gefahr, die es überall gibt in Wirklichkeit. Ja? Und ich denke mir dann immer als jemand, der aus den muslimischen Communities kommt, ja? Die sagen so, oh, politischer Islam und die planen und die wollen die Politik unterwandern. Ich denke mir, Junge, weißt du eigentlich, warst du schon mal, hast du eigentlich eine Ahnung bei uns? Bei uns, es sitzen zwei Leute an einem Tisch, die streiten sich 30 Jahre lang und kommen mit 70 Meinungen raus. Weißt du, ich denke mir jedes Mal so in den Aspekten, aber in Wirklichkeit, also die halten wirklich, die denken sich, boah, die sind echt krass. Und dann kennst du die Communities und die Strukturen, wie schwach sie sind und du weißt, das hat damit einfach nichts zu tun. Ja, und da, das ist halt der springende
Punkt. Ich habe mit Andreas, Dr. Andreas Krieg, weißt du schon, ob du ihn
kennst? Ja, natürlich.
Habe ich den ein Interview geführt über den Sudan und ich habe ihn da auch angesprochen, also bezüglich, nicht spezifisch den politischen Islam, sondern eher ganz konkret den Boogeyman angesprochen, die Muslimbruderschaft quasi, wie die in Bezug im Sudan stehen und er hat gemeint, er hat das kurz kommentiert, dass wer dort jetzt bei der sudanesischen Armee dort involviert ist, aber dann hat er auch im nächsten Wort gesagt, die UAE, die Emirate, die nehmen gerne dann Argument her von dieser Muslimbruderschaft, dass sie dann überall global dann einsetzen werden, um irgendwie Leute zu überzeugen, dass sie muslimische Akteure einfach wegnehmen, die eigentlich politisch sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und die Emirate sind jetzt nicht bekannt für ihre, ja, eine ach so große Achtung vor Menschenrechten. Und dass das dann auch in Europa so etwas wie eine Muslimbruderschaft gar nicht existiert. Dass vielleicht auch man sich ideologisch zu ihnen vielleicht zugehörig führt, rein von der Ideologie her, dass man sagt, hey, ihre Meinungen, die talkt vielleicht einigen Leuten, hat er gesagt. Aber dass man es als eine Organisation darstellt, die irgendwie ein Standpunkt haben oder so ein Hauptquartier, das ist dann wirklich lächerlich. Und das hat sich anscheinend dann nicht bewahrheitet, anhand von der Operation Luxor, wo dann diese Razzien passiert sind in Österreich. Wir haben sie oft erwähnt, also für die Leute, die das recherchieren wollen, einfach in Google eingeben, dann wisst ihr Bescheid. Hat sich herausgestellt, es waren Millionen Gelder, die versiegt wurden. Für nichts am Ende.
Das ist genau der Punkt, weil man so einen Geist aufgebaut hat, weil du damit dann alles rechtfertigen kannst, was in Zukunft kommt. Ich kann rechtfertigen, warum ich eine harte Hand brauche gegenüber Musliminnen und Musliminnen, weil, oh, der politische Islam, irgendwo, irgendwas. Ja. Das, was Andreas Krieg sagt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, ja, absolut. Wenn du dir die Lobbyarbeit von denen anschaust gegen Political Islam, gegen die Muslimbruderschaft und keine Ahnung was. Mir ist es ja recht egal, ja. Wenn du deine politischen Differenzen mit denen hast, mach das. Die Emirate haben ja, ich meine, das wird er dir sicherlich auch erzählt haben, die haben ja aus anderen politischen Gründen, so wie andere Golfländer sozusagen, eher Probleme mit der Muslimbruderschaft, ne? So wie auch Ägypten die Probleme mit der Muslimbruderschaft haben, weil sie schlichtweg einfach ein politisches Gewicht haben, ja. Das heißt, die haben ihre anderen Probleme, ja. Aber wie die österreichische Politik beeinflussen, wieso spricht da niemand drüber eigentlich? Sind arabische Emirate mit dezidiert islamischer Politik und keine Ahnung was, ist das nicht mehr politischer Islam? Ist Saudi-Arabien großer jetzt Partner und keine Ahnung was, ist Saudi-Arabien nicht mehr politischer Islam?
Obwohl die der Boogeyman vor 2015 waren.
Der Punkt ist ja, dieser Begriff ist mittlerweile so dehnbar, dass sie das reinpacken, was sie delegitimieren wollen und was aber also richtig Faust aufs Auge per Definition reinpassen würde, aber wo sie davon profitieren, das ist zwar politischer Islam, aber es ist dieser gute politische Islam. Weißt du? Es ist nicht dieser böse politische Islam. Der böse politische Islam, das sind die, die in irgendeiner Form was kritisieren. Ja? Wenn wir zum Beispiel aus einem Blick heraus, weil ich sage, schau mal, ich habe eine Tochter, die ist 5,5 Jahre alt. Ja? Wenn meine Tochter morgen, weil ihre Mutter ein Kopftuch trägt, sagt, ich will ein Kopftuch tragen oder sowas, ich wäre nicht dafür. Ja? Aus verschiedensten Gründen. Ja? Aber wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, Kopftuchverbot und keine Ahnung was, werden die nicht, und das habe ich gemacht, ich habe das kritisiert, aber aus einem Aspekt von Religionsfreiheit, das hätte ich für jede andere Religionsgemeinschaft gemacht. Ja? Aber weil sie diesen Punkt nicht angreifen können, werden sie sagen, Rami Ali ist doch klar, politischer Islam, keine Ahnung was. Und so ist ganz einfach, jegliche Kritik abzuschmettern. Das heißt, ich habe den Boogeyman aufgebaut und ich kann jeden in diese Ecke schieben, sozusagen, der mir lieb ist, wenn die Kritik, die er anbringt, in irgendeiner Form mir nicht passt oder vielleicht in Wirklichkeit legitim ist, ja, aber wenn ich diese Person einfach weghaben will, ja, das ist mit mir passiert, du wirst auch noch mit ihm sprechen, mit Farid Hauf ist passiert, es ist mit all diesen Leuten passiert, die irgendwo denen ein Dorn im Auge waren, und dann wirst du halt genau in dieses Eck geschoben, weil die zugrunde liegende Logik ist, wenn die Quelle verschmutzt ist, ja, dann darfst du von dieser Quelle kein Wissen mehr nehmen, weil diese Person ist ja nicht neutral.
Würdest du meinen, dass dann die Position, so wie ich sie dann vorgelesen habe, sehr schlecht ist? Wenn du zum Beispiel jetzt Rüdiger Lulka zum Beispiel hernimmst, was hält er denn von so einem Begriff?
Nicht sehr viel.
Ein akademisches.
Ja, also Rüdiger Lulka hat erstens wissenschaftliche Abhandlungen dazu, dann hat er auch nochmal, kann mich gut erinnern, auch noch einige Gastkommentare dazu geschrieben. Vielleicht kann man das dann irgendwie kurz einblenden oder zeigen, weil ich den Wortlaut, den Wortlaut genau habe ich nicht, aber er war sehr kritisch gegenüber dem Begriff, hat überhaupt auch gefragt, warum brauchen wir faktisch so viele neue Begriffe, die in Wirklichkeit irgendwie, was man umreißen will, eigentlich dasselbe ist. Ja? Was ist der Unterschied zwischen, nimm einen von denen her und frag sie bitte, was der Unterschied ist zwischen politischem Islam und Islamismus. Die sollen dir den Unterschied erklären. Niemand wird das können. weil die Begriffe einfach synonym verwendet werden. Ja? Politischer Islam, und dann sagen sie, oh, aber das gibt's im Arabischen schon länger. Islam ist Siyasi und sowas. In Wirklichkeit, nein, das gibt's im arabischen Raum nicht schon länger. Das ist fast übernommen worden und ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen hochgekommen. Ja? Aber nee, wenn du 50 Jahre zurückschaust oder sowas, hat niemand von Islam ist Siyasi gesprochen. Das ist doch blöd. Ja, genau. Es hat niemand in dieser Form gemacht. Ja? Das heißt, die versuchen das gezielt auf diese Art und Weise aufzubauen, sozusagen, damit sie da drüber fahren können, tatsächlich in Zukunft. Und man muss halt sagen, das ist ihnen gelungen. Ja? Aber da waren verschiedenste Stränge am Werk. Da sind medial Stränge am Werk gewesen, politisch, wissenschaftlich, wo man das Stück für Stück aufgebaut hat, weil man versucht hat, das eben zu positionieren.
Es gibt ja ein Projekt, das heißt, also es geht um Kränkungserfahrungen und Ressentiment und Radikalisierung in der muslimischen Bevölkerung. Ich habe dir die Studie kurz zugekommen lassen. Das ist Teil des Buchs Islamismus als eine gesellschaftliche Herausforderung. Und es gibt eine interessante Aussage, die ich mal vorlesen werde, und ich möchte gerne deine Meinung dazu haben. Weil sie haben in dieser Studie dann, wollten sie festlegen, wiefern Kränkungserfahrungen von Muslimen dafür sorgen, dass sie so ein genanntes Ressentiment entwickeln. Also das wird dann so, sie definieren das in der Studie so, dass man die eigenen Erfahrungen, die einen kränken, quasi hernimmt als eine Narrative, wie wir schon dabei sind, von alles um mich herum will mich diskriminieren, der Westen will mich diskriminieren, die Welt ist gegen mich quasi, ich hasse Muslim, nur weil ich Muslim bin. Und es gibt eine folgende Aussage, wenn man der zustimmt, dann wurde festgelegt, dass man Ressentiment in sich besitzt. Also diese Tendenz, eigene Erfahrungen herzunehmen und zu sagen, die Welt ist gegen mich, um diese Narrative aufzubauen. Nämlich der Westen ist schuld daran, dass es vielen islamischen Ländern nicht gut geht. Wenn ich jetzt dieser Aussage zustimme, im Lichte von, wenn ich zum Beispiel anschaue, der Irakkrieg, Afghanistan, Gaza etc., wenn jemand zum Beispiel gut begründet wegen diesen Ereignissen sagt, ja, also ich finde schon, dass es ein bestimmtes Agenda gibt, dann hast du bereits ein Ressentiment in dir. Du bist leider jemand, der diese Narrative gerne hernimmt, um sich als Opfer darzustellen und vergisst dabei, dass es ein islamisches Zentrum gibt in Österreich. Es gibt hier, Muslime werden ja nicht abgehalten zu beten oder werden auch nicht abgehalten, sich zu repräsentieren öffentlich. Würdest du das Ganze kommentieren?
Es ist immer so spannend, über solche Dinge zu reden. Gerade in der Wissenschaft und wenn wir Methoden und Instrumente bauen, um Meinungen zu erforschen, ist extrem viel Interpretationssache. Das heißt, wir haben in diesem Fall zum Beispiel Gruppen. Ja, das sind eine Ressentiment-Gruppe, eine Ressentiment-Gruppe, die das Ressentiment eher ablehnt und so weiter. Und dann hat man für jede Gruppe Items. Und diese einzelnen Items, wenn du dir zustimmst oder ablehnst oder sonst irgendwas, kommst du in eine bestimmte Gruppe rein.
Also du meinst, Items sind Aussagen?
Sind, genau. Oder zum Beispiel Aussagen, Fragen etc. Wie das zum Beispiel. Der Westen ist schuld für das Übel in der islamischen Welt, keine Ahnung was. Ne? Wenn ich dem zustimme, dann bin ich automatisch hier. Dann, wenn ich mehr in dieser Gruppe habe, mehr zustimme, sozusagen, man ordnet das auch einfach zu. Ja? Und dann kann man nochmal Interpretationsarbeit machen und kann sagen, die Person, die das sagt, könnte man hier verorten, könnte man aber auch hier verorten. Und dann kann man nochmal drüber schauen und sagen, okay, was bedeutet das denn für diese Person konkret? Was heißt das und welche Grundlage gibt es, auf der diese Person diese Meinung tatsächlich auch gebildet hat? Ein total häufiges Item, das verwendet wird und das von Wissenschaftlern extrem kritisiert wird, ist zum Beispiel die Frage von, der Koran steht für mich über dem, oder die Scharia ist für mich wichtiger als der demokratische Rechtsstaat.
Das würde mich interessieren, weil ich sehe diese Frage sehr oft. Ich kann dir leider nicht akademisch sagen, was jetzt konkret nicht damit stimmt, aber ein Instinkt von mir ist es, es fühlt sich ein bisschen wie Gaslighting an, aber vielleicht kannst du es näher erklären.
Ja, weil der springende Punkt ist, du weißt nicht, wie diese Frage von wem wie gelesen wird. Ja? Wenn du so ein bisschen politische Ahnung hast, dann weißt du eigentlich ganz genau, was sie lesen wollen und kreuzt dementsprechend an. Ja? Weil du weißt, das könnte in diese Richtung oder in jene Richtung gehen. Ja? Und dann denkst du dir, du weißt nicht genau, du denkst dir, warum diese zwei stehen doch überhaupt nicht im Clinch miteinander. Ja? Dann weißt du gar nicht, dann denkst du dir, ja, also für mich persönlich ist Scharia und Islam und keine Ahnung, was ist für mich eigentlich das Wichtigste. Aber das bedeutet ja nicht, dass, weil das für mich das Wichtigste ist, erstens heißt das nicht, dass es einen Widerspruch gibt und zweitens bedeutet das ja nicht, dass ich österreichische Gesetze nicht achte.
Also ja? Quasi die Frage selber hat eine Annahme, die gar nicht zustimmen.
Ne, aber Muslime, ja, oder die Befragten, die checken. Der Interpretationsspielraum ist viel zu breit. Und trotzdem wäre aber eine Antwort, kannst du nur Ja oder Nein sagen. Oder stimme zu, stimme eher zu, stimme nicht zu, stimme überhaupt nicht zu und keine Ahnung was. Und wenn du eher zustimmst, dann hat man, aha, weißt du, das ist jemand, dem ist das wichtig. Dem würdest du zum Beispiel so Studie, politische Einstellung, Islamismus, politischer Islam, politischer Islamismus, you name it. Ja, gibt es viele Begriffe mittlerweile für dasselbe Phänomen unter Anführungszeichen. Und dann wirst du halt eingeordnet in eine bestimmte Ecke, weil du das und jenes gesagt hast. Ja. Sinnvoll wäre es, ja, das haben sie hier aber nicht mit all diesen Items gemacht, aber sinnvoll wäre es, das dann anzuhängen an nochmal eine qualitative Umfrage. Also dann nochmal zu fragen, was meinst du konkret damit? Ne? Und in diesem Kontext haben die qualitativen Interviews auch in der Studie auch gezeigt, hat einer gesagt, ne, ich habe zum Beispiel immer eine Annahme gehabt, dass da die immer feindselig sind und dann im Gefängnis durfte ich zum Beispiel beten und die haben die Mahlzeiten irgendwie halal gemacht und keine Ahnung was und das hat so für einen Irritationsmoment quasi gesorgt, dass er gesagt hat, okay, die versuchen mir das Leben hier nicht zu erschweren oder sie versuchen es mir irgendwie zu ermöglichen. Ja? Aber sinnvoller wäre es, gerade bei solchen Fragen auch nochmal entweder sie zu präzisieren oder dann eben zu den Fragen qualitative Interviews zu führen und zu sagen, okay, wie verstehst du das genau und was bedeutet das in Wirklichkeit für dich? Ja? Weil dann kommt nämlich ein ganz anderes Bild raus. Und dann ist die Frage, welches Bild will ich mit dieser Studie überhaupt machen? Ja? Und oftmals ist es im österreichischen Kontext leider so, dass du ganz genau weißt, wenn du weißt, wer die Studienautoren sind, dann weißt du in der Regel auch, was das Ergebnis davon ist. Und das meine ich, dass man bestimmte Ergebnisse lenken kann in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Man kann das so interpretieren oder man kann das so interpretieren. Ja? Fakt ist, diese Aussage, dass ich weiß nicht, was es genau war, mit Westen.
Der Westen ist schuld daran, dass es vielen muslimischen Ländern nicht gut geht.
Ich würde sagen, der Westen spielt eine große Rolle daran, dass es in vielen islamischen Ländern nicht gut geht. Ja? Nicht nur, nicht ausschließlich, aber ich würde sagen, ja, der Westen spielt doch eine beachtliche Rolle. Und das ist nicht etwas, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt aber eigentlich eine tricky Frage oder
so. Deswegen wollte ich deine Meinung haben, weil für mich persönlich ist das ja wirklich eine geopolitische Meinung. Du kannst eine, meiner Meinung nach, du kannst eine fundierte akademische Meinung dazu sagen und sagen, ja, yeah, das ist der Fall. Aus diesen und jenen Gründen. Und das schließt ja auch das Agenda nicht aus. Die Emirate zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Also, sie sind ja ein islamisches Land etc. Ihnen geht es hier gut. Nicht? Aber das ist dann die Frage, was versteht man unter islamischen Ländern? Was verstehst du unter Westen? Weil Irland zum Beispiel oder sonstige, die haben ja zum Beispiel auch eine ganz andere Außenpolitik oder Innenpolitik, ja, mit Muslimen, auch einen komplett anderen Umgang mit Religion an sich.
Ja, generell, wenn wir über Westen sprechen, dann sprechen wir oftmals so über Großmächte. Ja. Also, ist immer USA, so aber quasi,
standardmäßig. Aber ist doch nicht noch problematischer bei diesen Studien, wenn diese Begriffe verwendet werden?
Deswegen sage ich.
Dann würde Lolka eigentlich jetzt sagen, ja, okay, was meinst du mit Westen?
Absolut.
Was meinst du mit islamischen Ländern und was meinst du mit nicht gut gehen?
Absolut. Deswegen meine ich ja präziser, aber ich muss da halt davon ausgehen, wenn ich das jetzt so sehe, denke ich mir, vielleicht wollen die Autoren das in eine bestimmte Richtung lenken. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich, ist es halt auch schon so, weißt du, man unter sich, man spricht von Al-Gharb, ja? Ja. Ich spreche von dem Westen. Und wenn jetzt jemanden genau meinst und fragst, was, dann sagt er in der Regel USA halt und so, und keine Ahnung.
Du siehst was anderes außer Kaffee.
Richtig, und das ist der Punkt. Also auf der einen Seite sage ich dir, ja, unter uns, wir sprechen schon so Al-Gharb und so, und man hat so eine abstrakte Vorstellung davon, was dieser Westen denn tatsächlich ist. Mhm. Aber hier, in einer Studie, finde ich, sollte etwas viel klarer umrissen sein, was genau sozusagen damit gemeint ist, damit die Antwort drauf auch so reliable ist, wie nur möglich, ja, damit ich dann Aussagen treffen kann darüber oder nicht. Ich meine, die kommen ja selber zum Schluss, dass diese Ressortements sind eben nicht nur Diskriminierungserfahrungen, sondern halt eben das Gefühl der Unterlegenheit, weil es immer öfter passiert und so weiter und so fort. Also die geben ja auch selber zu, und das sagen sie auch, dass es diese Erfahrungen gibt. Ja? Und das Problem damit ist, finde ich, wenn man dann versucht, so ein bisschen den Fokus wegzulenken und sagen, oh, das ist diese Gruppe, die reflektiert nicht ihre Ressentiments und keine Ahnung was, ja? Ohne dass man die Missstände, die es gibt, ja, die es faktisch gibt, antimuslimische Übergriffe, Diskriminierung etc., die in den letzten Jahren ansteigen in Europa, ohne dass man die klipp und klar benennt. Das ist ein bisschen so, finde ich, so Victim Blaming. Ja, so in die Richtung von, oh, du bist aber ein nicht reflektierter, rückständiger Homie, keine Ahnung was. Und du weißt aber nicht, was die Umwelt von dieser Person sozusagen ist. Ja? Vielleicht Es ist auch oft so, dass wir manchmal bei diesen Einstellungsforschungen, dass sich Leute innerhalb von 2 Wochen erlebt er vielleicht was oder sowas und dann ändert sich das ein bisschen. Es stimmt schon, dass es Momente braucht, positive Momente, die dann, wenn man so ein geschlossenes Weltbild hat, die das ein bisschen irritieren. Wir haben vorher über diese Nachbarn gesprochen oder über, ja, ich weiß, dass der Mustafa nicht so ist, weil er mein bester Freund ist und der ist halt nicht so und was weiß ich. Also es stimmt, es braucht diese Momente, aber diese Vielfalt, die es gibt, ja, diesen Graubereich, den es gibt, den kannst du mit solchen Fragen schlichtweg nicht abfragen.
Wie sollten dann die Studien dann aufgebaut sein, dass es fair ist für die gesamte österreichische Gesellschaft, weil sie für den ja auch, wenn sie jetzt quasi verunsichert sind über muslimische Gesellschaft, aber besser kann ich jetzt leider nicht ausdrücken, was für Studien verdient Österreich, damit wir eben konstruktiv vorankommen, weil die Studie ist jetzt an sich jetzt nicht schlecht oder sowas.
Ist
jetzt
nicht, ja.
Also ist jetzt nicht
auch methodisch
kann man jetzt nicht so viel jetzt muss man nicht den Teufel an die Wand malen.
Nein.
Aber wir kennen andere Studien in Österreich. Ja. Vielleicht kannst du über das Klima sprechen, über Studien allgemein zum Islam und Muslime in Österreich und was man besser machen könnte.
Der Punkt ist, Islamforschung in Österreich ist in höchstem Maße politisiert. Ich habe das Gefühl, dass Islamforschung in Österreich nicht dazu dient, eine solide Grundlage zu haben über Islam, Muslime und Musliminnen. Natürlich kann man aus antirassistischer Perspektive kritisieren und sagen, warum machen wir eigentlich nur Studie über Muslime und Musliminnen? Und ich habe da nochmal ein Beispiel dazu. Ja? Inshallah wäre ich nicht gecancelt und selbst wenn, ist es mir egal. Aber also da kann man natürlich fragen, Shirin Motazemi, glaube ich, hat sie geheißen. Die hat so ein nettes Buch mit dem Titel Der inspizierte Muslim. Das ist schon ein älteres Buch. Ja? Aber da geht es genau um diesen Aspekt von, man muss so quasi alles, Einstellungen, auf wie ticken die, dies, das und jenes. Ja? Und diese Tatsache allein, ja, das ist, hat schon mal ein bisschen sowas Befremdliches, weil ich dann sage, okay, das ist eine Gruppe, da muss ich mir anschauen, wie die ticken und so weiter. Ja? Aber gut. Legitim, solche Studien zu machen. Du hast aber in Österreich, in Deutschland nicht so stark, aber in Österreich hast du ein extremes Monopol von politischer Seite auf diesen ganzen Studien über Islam und Muslime und massivste politische Instrumentalisierung von diesen Studien. Und das äußert sich darin, dass quasi Policies gegenüber Islam und Musliminnen dann, um ihnen einen vermeintlich objektiven Anstrich zu geben, schiebt man halt noch eine Studie vor und diese Studie werden immer von denselben Personen gemacht, weil man dann im Vorhinein schon weiß, was kommt dabei raus. Ja? Ich kann mich gut erinnern an die Integrationsstudie, Moscheen und keine Ahnung was, ja, wo Heiko Heinisch, derselbe Typ, der abberufen worden ist wegen Befangenheit, Operation Luxe, ja, hat für Sebastian Kurz eine Studie gemacht zu den Moscheen und das Integrationspotenzial der Moscheen. Ja? Er hat damals schon gesagt, dass die Studie nicht fertig ist, hat sie aber mitten im Wahlkampf präsentiert, weil Sebastian Kurz sich positionieren wollte, als wir werden aktiv gegen den politischen Islam kämpfen. Moscheeschließungen, in diesem Kontext ist das auch wieder präsentiert worden. Dann hat das Gericht diese Moscheen die Schließung als rechtswidrig erklärt und wiedereröffnet. Ja? Das heißt, es war immer so, Studien mit Islamcharakter, sage ich jetzt mal, haben in Österreich in erster Linie die Funktion, autoritäre Politiken gegenüber Islam und Muslimen in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite, weil du gesagt hast, Gesellschaft, wie sollten Studien aussehen, wir sind längst über diesen Punkt hinaus, wo eine sachliche Grundlage irgendwas an dem Islamdiskurs in Österreich ändern könnte. Und ich kenne das nämlich nochmal aus der anderen Seite, denn erstens werden solche Studien im Moment überhaupt nicht gefördert. Und zweitens, wenn sie gefördert werden und wenn das Ergebnis nicht passt, also nicht skandalisierbar ist, dann werden sie nicht veröffentlicht. Das ist keine Verschwörungstheorie, das habe ich selbst erlebt. Ich habe mitgewirkt an der Studie das Integrationspotenzial islamischer Privatschulen. Hm? Damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro Think Difference. Ja, mit ins Boot haben wir uns da nochmals geholt einen Kollegen und Freund Thomas Schmiedinger. Ja, ich glaube noch immer Professor an der Universität Wien. Und haben uns dann halt eben schon Gedanken darüber gemacht. Ja. Für mich war ein Grund, mit einzusteigen, weil ich dachte, und ich wusste auch, islamische Privatschulen machen gute Arbeit. Und ich dachte mir, wenn wir eine solide Grundlage haben, dann können wir Angriffe, die in der Zukunft kommen, wie, oh, was passiert da in diesen islamischen Privatschulen, keine Ahnung was, abwehren, indem wir sagen, nee, schaut mal, da ist gute Arbeit, die da passiert und so weiter. Ja. Wir sind das Ganze angegangen, wir haben schon im Vorfeld darüber diskutiert. Das war mir wichtig, bevor ich zugestimmt habe. Ich habe gesagt, was machen wir, wenn die Ergebnisse, und das zeigt ja auch nochmal die Offenheit, mit der ich da reingegangen bin. Wir haben alle unseren Bias. Mhm. Jeder Wissenschaftler, der sagt, er ist nicht biased, lügt. Mhm. Wir haben alle unseren Bias. Wichtig ist, diesen Bias zu reflektieren, ja, und zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Solidarität gegenüber diesen islamischen Privatschulen, aber das wirkt sich nicht auf meine Interpretation aus. Ja? Aber natürlich, wenn du mich als Rami fragst, natürlich habe ich eine Solidarität, das sind meine Brüder. Ja? Aber als Wissenschaftler wusste ich, ich gehe da rein, ich muss das reflektieren, ich muss diese Solidarität per Fitra quasi, muss ich hinterfragen, muss ich reflektieren. Ja? Und das wusste ich und das habe ich im Vorhinein auch bekannt gegeben. Das war mit ein Grund auch, dass ich als jemand, der die Community kennt und keine Ahnung was, damit reingeht. Weil ich Dinge anders interpretiere als jemand, der noch nie was zu tun gehabt hat mit islamischen Communities, der nicht weiß, wie man über was spricht, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Also es ging auch darum, sozusagen jemanden wie mich dabei zu haben, der, und das muss ich Think Difference damals auch im Kenan Günge anrechnen, weil ich ihn, seine Studien, das Institut öfter mal kritisiert habe und dann dachte ich, okay, diese Person, die uns kritisiert, die holen wir jetzt mal mit rein, schauen wir mal, was da rauskommt. Ne? Das finde ich cool, fand ich korrekt, deswegen haben wir dann auch einige Sachen gemeinsam gemacht. Aber
also Brüder im Sinne von islamisch, im islamischen Sinne.
Ja.
Jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie deine...
Nein, meine Homies. Nein, im islamischen Sinne. Ich kannte die nicht. Also ich wusste nicht, wer die Schulen leitet und keine Ahnung was.
Aber als Muslime quasi war es für dich schon so ein Vorfeld.
Genau.
Wenn sie Muslime sind.
Genau, weißt du, islamisch, ich wusste, die werden kritisiert und keine Ahnung was. Und ich dachte mir, vielleicht schaffen wir... Genau diese Basis habe ich mit der islamischen Glaubensgemeinschaft gesprochen. Die war extrem skeptisch.
Ja.
Irgendwann hat die islamische Glaubensgemeinschaft die Reißlinie gezogen, hat alle Schulen angerufen und wir haben gemerkt, alle Schulen haben uns plötzlich eine nach dem anderen abgesagt. Ja? Dann sind wir wieder zur islamischen Glaubensgemeinschaft, haben wieder mit denen gesprochen und haben gesagt, ja, unsicher. Ich habe denen gesagt, ey, das ist nicht so eine Studie wie Kindergartenstudie oder was weiß ich was. Wir wollen saubere wissenschaftliche Arbeit machen und ich glaube, dass das wichtig ist, auch für die Öffentlichkeitswirkung, ja? Dass wir uns das anschauen und dass wir sagen können, was passiert hier konkret. Ne? Dann haben einige Schulen mitgemacht, leider nicht alle. Wir mussten dann die Methodik ein bisschen ändern, sodass wir in den wenigen Schulen, die wir dann hatten, genauer reingehen mit verschiedenen empirischen Methoden sozusagen. Aber der Punkt war, dass wir im Vorfeld schon gesprochen haben, gesagt haben, okay, was passiert, wie gehen wir damit um, wie stellen wir sicher, dass das medial nicht missbraucht wird, wenn die Ergebnisse skandalisierbar sind, nicht so gut sind, keine Ahnung was. Ja? Damals hat mir Kenan Günge versichert, hat gesagt, nee, ich habe Erfahrung damit und wir machen hier eine Veröffentlichungssperre und dies und das und wir geben Interviews und sagen, das ist so zu interpretieren, das ist so auszulegen und keine Ahnung was. Thomas Schmiedinger und ich haben damals dafür plädiert und gesagt, wenn die Ergebnisse in eine Richtung gehen sozusagen, ja, so dass sie sagen, die Schulen problematisch und keine Ahnung was, ja, oder es gibt bestimmte Einstellungen und so weiter, dann war der Reflex auch da zu reflektieren und nicht zu sagen, okay, das hat jetzt aber sicher mit dem Islam zu tun, ja, so wie viele Studien jetzt nun mal präsentiert werden, sondern wir haben gesagt, okay, wie stellen wir sicher, dass diese Einstellungen mit dem Islam zu tun haben und nicht vielleicht damit, dass das eine Minderheitengruppe ist, eine Minderheitsreligion in der Diaspora. Und da sind die Problemstellungen etc. nochmal anders. Weil wenn man in der Minderheit ist, versucht man sich ein bisschen zu schützen, ein bisschen abzukapseln etc. Da sind einfach andere Dynamiken, als wenn du eine Gruppe bist, die in der Mehrheit ist sozusagen. Also wie stellen wir das sicher? Und da war unser Vorschlag, dass wir eine Kontrollgruppe nehmen. Eine Kontrollgruppe ist also eine Gruppe, ähnliche Bedingungen etc., die aber ein unterschiedliches Merkmal hat, in diesem Fall Religion. Also haben wir vorgeschlagen, uns jüdische Privatschulen anzuschauen. Ja? Wir haben dargelegt, warum das Sinn macht, wissenschaftlich, methodisch. Das Ministerium hat gesagt, nein, keine jüdische Gruppe, keine Kontrollgruppe, obwohl wir sauber wissenschaftlich dargelegt hatten, warum. Ja? Da war der Impuls so, nein, wir schauen nicht in jüdische Schulen rein und keine Ahnung was. Fanden wir schade, weil es einen Mehrwert gegeben hätte. Und für mich persönlich auch super interessant. Ich habe keine Ahnung von jüdischen Privatschulen. Ich würd mir gerne das mal anschauen, schauen, wie das läuft, was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten etc. Also ist das abgesägt worden. Das Ding ist, dass ich damals, weil ich schon ein bisschen mit mir gehadert habe, ich wusste nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Ich habe auch Leute kritisiert, wenn sie gesagt haben, ey, warum machst du da überhaupt mit und so. Und ich dachte mir, ich kann, wenn ich da mitmache, sicherstellen, dass das sauber ist, weil ob ich dabei bin oder ob ich nicht dabei bin, wird nichts daran ändern, dass diese Studie gemacht wird. Sie wird gemacht. Ich kann aber, wenn ich dabei bin, zumindest sicherstellen, dass das sauber gemacht wird. Ja? Also haben wir das gemacht und das Lustige oder in Wirklichkeit Traurige war, dass ich von Anfang an gesagt habe, ey, okay, wir haben jetzt diskutiert, was passiert, wenn die Studienergebnisse schlecht sind. Aber ich glaube, wenn die Studienergebnisse gut sind, wird die ÖVP, die das damals in Auftrag gegeben hat, unter dem Bildungsminister Fassmann, wird nicht veröffentlicht werden, weil sie nicht skandalisierbar ist. Daraufhin meinte Kenan, doch, doch, das wird sicher. Fassmann ist ein Wissenschaftler, der ist interessiert, wissenschaftliche Debatte, Diskurs, keine Ahnung was. Guess what? Die Studie ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Die Ergebnisse waren durchwachsen, Schulen machen gute Arbeit, überhaupt keine Missstände dahingehend oder sonst irgendwas. Mehr noch, wir waren ein bisschen verwundert darüber, dass es zu wenige islamische Elemente in diesen Schulen gibt in Wirklichkeit, aber strukturelles Problem, wenn du eine Stunde mehr Religionsunterricht anbietest oder so, wirst du nicht mehr gefördert vom Stadtschulrat. Das heißt, um eine Schule des öffentlichen Rechts zu sein etc., musst du genau diesen Studienplan verfolgen. Ja? Das war für mich wissenschaftlich interessant, aber als Muslim habe ich mir dann gedacht, wozu dann, warum heißt es islamisch? Ja? In Wirklichkeit ist das islamisch da drinnen, bezieht sich eigentlich nur auf die Konstellation, die Zusammensetzung der Schüler und Schülerinnen. Mehr islamisch ist da nicht drinnen. Manche haben sich beschwert darüber, dass ihr Gebetsraum nur so klein ist und irgendwo hinter Müllraum oder keine Ahnung was. Ja? Die Lehrkräfte, also selbst wenn du sagst, oh, die wollen da indoktrinieren oder sonst irgendwas, mehr als 80, 85, teilweise 90% waren nicht mal muslimisch. Ja? Das heißt, für mich aus wissenschaftlicher Sicht spannend, aus muslimischer Sicht dachte ich mir, schade, vielleicht will jemand, dass sein Kind, so weißt du, diese weltliche Bildung quasi mit islamischer Bildung in irgendeiner Form verknüpft. Aber das gab es nicht, das dürfen sie nach wie vor nicht anbieten. Ist in anderen europäischen Ländern gänzlich anders. In diesem konkreten Kontext fände ich es bereichernd, einfach aus dem Grund, weil wenn sie die Bildung nicht in der Schule bekommen, bekommen sie sie online. Mittlerweile einfach.
Über den Islam meinst du?
Oder? Genau. Ah. Also wenn ich das nicht ausreichend vermittle, gibt es ganz andere Löcher, wo sie sich dieses Wissen herholen und das kannst du nicht kontrollieren. In der Schule kann ich das kontrollieren. Ich finde, Eltern sollten ihr Recht, das Recht dazu haben, zu sagen, hey, mir ist das auch wichtig, ich will, dass sie eine gute islamische Bildung bekommen. Warum denn nicht? In Frankreich gibt es islamische französische Schulen, die zu Eliteschulen gehören. Ja? Warum haben wir das nicht?
Australien noch.
Warum? Ja, also es gibt in verschiedensten Ländern, wo wir sagen, boah, das sind aber eigentlich ja Frankreich, ja, puh, tough on Muslims und keine Ahnung was, aber die haben solche Schulen und die funktionieren. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass es nicht veröffentlicht worden ist, weil es nicht skandalisierbar war. Zuerst hieß es die ersten 2 Jahre, ja, wegen Corona, ja, die haben einen Rückstand, keine Ahnung was. Ich habe immer nachgebaut. Ich habe gesagt, ey, warum wird das nicht veröffentlicht? Wir könnten viel von der Debatte wegnehmen. Mir ist dann der Kragen geplatzt sozusagen und der Geduldsfaden gerissen, als irgendwann dann das Thema in die Öffentlichkeit gekommen ist mit islamischen Privatschulen oder keine Ahnung was. Und dann habe ich ein Interview gegeben, ich glaube damals FÖ1 oder irgendwie sowas und habe zu dir dann gesagt, wir hätten eine Grundlage, aber das Bildungsministerium hat sich dazu entschieden, das nicht zu veröffentlichen. Ja? Wir hätten eine Grundlage, auf der wir diese Diskussion jetzt sachlich führen könnten, aber es ist nicht veröffentlicht worden. Und ich habe dann auch explizit den Vorwurf gemacht, dass sie das nicht veröffentlichen, weil die Ergebnisse gut und durchwachsen waren.
Ja? Kann man die Studie überhaupt nachlesen?
Nein, kann man nicht. Das wiederum deutet ja darauf hin, dass man eine gewisse Studienlage einfach braucht, um weiterhin denselben Kurs sozusagen zu fahren. Ja. Ich möchte auch gar nicht verallgemeinern, aber das war jetzt meine konkrete Erfahrung mit dieser einen Studie. Vielleicht geht es auch in eine andere Richtung. Fakt ist aber, dass in den letzten Jahren Islamforschung in Österreich in erster Linie ein Instrument dafür war, um autoritäre Islampolitiken, repressive Islampolitiken zu legitimieren.
Obwohl man eigentlich, wie du gesagt hast, richtig gute Islamforscher in Österreich haben, die gar nicht Muslime sind, sondern die wirklich das als Wissenschaftler einfach so nehmen, wie es kommt.
Hätten wir. Also es ist kein Mangel an personellen Ressourcen, sage ich jetzt mal. Und außerdem sind Studien und Forschungen ja auch ein bisschen international. Also das heißt, man kann ja durchaus auch Leute aus Deutschland da heranziehen. Das ist ja üblich. Ja? Wir haben ja auch hier in der Dokustelle Politischer Islam haben wir auch Deutsche mit drinnen. Ne? Matthias Rohe zum Beispiel, von dem ich übrigens sehr viel halte. Ja, Mohamed Roshid, der auch in der Dokustelle sitzt, die sind ja in Deutschland hauptsächlich tätig. Also hier geht's. Ja? Das heißt, persönliche oder personelle Ressourcen, daran mangelt es wirklich nicht.
Jetzt möchte ich doch den Kreis schließen. Und weil ich persönlich bin sowieso jemand, der nichts davon hält, dass man sich ja immer so in diese Opferrollen verliert. Und das war, glaube ich, auch das Ziel von dieser Ressentiment-Studie, dass man sich quasi nicht dem hingibt, einer bestimmten Narrative. Und wir sind wegen Narrativen, ja, sitzen wir gemeinsam. Jetzt wollte ich fragen,
wie viel Schuld, und ich sage das pauschal bewusst, wie viel Schuld oder wie viel Verantwortung, sagen wir lieber Verantwortung, liegt bei Muslimen zu diesem Klima von Narrative über den Islam und über Muslime? Und wie weit geht das? Wie viel Verantwortung sollte man tragen diesbezüglich? Du hast es kurz vorher angesprochen. Und wenn ja, wie sollten wir als Muslime agieren? Und falls nicht, wie sollten wir trotzdem agieren, sag ich mal?
Da ist mir ein Punkt ganz wichtig. Es ist, wir haben festgehalten, dass wir die Übergriffe haben, dass wir Diskriminierung haben, etc. und so weiter und so fort. Und oftmals ist ein Reflex aus der Mehrheitsgesellschaft oder auch von sogenannten Wissenschaftlern, dass sie dann sagen, oh, was ist der Anteil denn von Muslimen und Musliminnen daran, dass es Übergriffe gibt und keine Ahnung was. Und ich finde, in dem Kontext ist das die falsche Frage. Bei welcher anderen Religionsgemeinschaft würde man nach Übergriffen, wenn man jetzt Zahlen zum Beispiel präsentiert, Übergriffe auf Muslime und Musliminnen, im nächsten Satz sagen, ja, aber da sind die Muslime auch teilweise mitschuld, weil ihre Institutionen, die sind nicht so transparent. Bei welcher Religionsgemeinschaft würde man das machen? In Österreich macht man das bei Islam, Muslimen, Musliminnen. Diese Welle möchte ich nicht mitreiten. Ja? Diskriminierung gibt's. Übergriffe gibt es, die Zahlen sind am Steigen, es wird politisch nichts unternommen. Wir haben ja zumindest in Deutschland Initiativen, die versuchen, die Claim-Allianz, die auch staatlich gefördert werden, Initiativen, die versuchen, da gegen antimuslimischen Rassismus zu kämpfen. Was gibt es in Österreich? Wir haben die Doku-Stelle Antimuslimischer Rassismus, die nicht, meines Wissens, nicht vom Staat finanziert werden, wo ich die Leute auch kenne und die teilweise auch wirklich sehr lange geschaut haben, wo sie Förderungen bekommen. Ja, große Förderungen haben sie von EU-Töpfen bekommen, nicht aus Österreich. Das heißt, der österreichische Staat hat gar kein Interesse daran, dieses Thema in diese Form anzugehen. Und das ist natürlich einmal wieder auch eine Frage der Wertschätzung, weil wenn ich dann als Muslim oder als Muslimin diese Erfahrungen mache und dann sehe, der Staat, mit dem ich mich identifizieren soll, macht in Wirklichkeit nichts dagegen, dann ist das ein Problem. Ja? Das heißt, das möchte ich mal so dahinstellen. Also ich würde da nicht nickend sitzen und sagen, ja, da haben wir auch mit an diesen Übergriffen, Diskriminierung etc. und keine Ahnung was.
Das Narrativ an sich.
Ja, diese Erzählung, nein, da tragen wir keine Mitschuld. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, weil Leute sagen dann kommt auch immer eines der häufigen Argumente nach so Anschlägen und keine Ahnung was. Ja, aber warum distanzieren sich Muslime und Muslime? Wovon soll ich mich denn distanzieren? Auch das ist wieder der Punkt, weißt du? Parallel zu dem, was ich dir vorher erzählt habe mit, wenn die sagen, oh, der politische Islam, oh, die, keine Ahnung was, die arbeiten da irgendwas aus und so. Und ich sehe in unserer Communities und sehe, entschuldige, wir sind viel lächerlicher als das. Ja, und auf der anderen Seite, das ist der springende Punkt, genau dasselbe nach Anschlägen etc. Wenn diese Leute muslimische Communities kennen und die verschiedensten Gruppierungen und keine Ahnung was, in diesem Kontext Anschläge, ja, Dschihadisten und so weiter. Wenn du mit diesen Leuten sprichst, du kennst das vielleicht, du bist ja online aktiv, du kriegst da auch nochmal so diese Kommentare rein, du weißt, über was für einen Schlag von Muslimen und Musliminnen ich spreche, die würden mich oder dich, weil wir hier im Darul Kuf leben, weil wir uns nicht dem Krieg mit ihnen anschließen, dem einzig wahren Dschihad, keine Ahnung was, die würden uns denen genau den Islam absprechen. Diese Leute glauben und die vermengen dann und sagen, ah, die Muslime, ah, die haben doch irgendwie was gemein. Aber wenn die wüssten, dass die Mainstream-Muslime und Musliminnen mehr verachten als die unter Anführungszeichen Kuffar, als sie selber, dann würden sie diese Forderung niemals stellen. Aber diese Forderung, und ich glaube nicht, dass sie überhaupt zu tief gehen rein wollen, aber diese Forderung fußt auf einfach dieser Annahme, du hast doch irgendwas mit ihm zu tun. Ja, du heißt Omar. Und der heißt Mohammed vielleicht oder sowas. Irgendwie hast du irgendwas mit ihm zu tun. Also es ist eine grundlegende Annahme und da sind wir wieder bei den Truppen, die wir anfangs haben. Rückständigkeit und Gefahr. Aber du bist nie komplett unschuldig. Es gibt immer einen tendenziellen Generalverdacht.
Es ist aber noch schlimmer, glaube ich, in der Dawah-Szene, weil ich mache ja sehr viele islamische Inhalte. Es ist eher dieses Ding von, sollten Menschen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft das Recht haben, zum Beispiel Moralvorstellungen und Werte oder Ziele oder was auch immer ändern zu wollen. Quasi. Und ich fand das persönlich schon immer als jemand, der in der Dawah gearbeitet hat, fand ich das seltsam, weil in Amerika zum Beispiel ist es herkömmlich. Man sagt im Englischen, may the best idea win, auf dem Markt. Also es gibt so einen Markt, ein Marketplace, einen Marktplatz an Ideen. Und wenn man das so streng nimmt, der Neoliberalismus, der Rechtsextremismus, die Linke, sie alle vertreten eigentlich das, was jede Religion und jeder Muslim, nicht jede Religion, einige Religionen, eigentlich nur Islam und Christentum, die so eine quasi ein Bewusstsein von, wir möchten schon gerne Leute
gerne sehen in unserem Glauben. Dass eben zum Beispiel Rechte sagen, hey, wir möchten Leuten erklären, dass es unsere Weltvorstellung ist die richtige. Neoliberale mir sagen, hey, wir möchten sagen, dass unsere Vorstellung von Gesellschaft die richtige ist, deswegen gibt es überhaupt die Wahl. Und dass dann, wenn dann der rauskommt und sagt, hey, ich würde schon gerne Leuten sagen, hey, ich mag den Islam und hier, ich präsentiere ihn, wenn er dir nicht gefällt, hey, dann lass es einfach. Aber ich werde niemals zu Gewalt aufrufen, etc. Aber die Tatsache alleine, dass er sich öffentlich inszeniert als jemand, hey, ich finde Islam ist etwas Gutes, Leute sollten dem folgen, ist schon halas.
Ja, diesen
Raum. Es ist aus. Es ist schon, das ist ein politischer Islam, du solltest gar nicht diesen Wunsch hegen, dass jemand Muslim wird, etc. Du sollst es für dich behalten. Aber ein Rechter oder irgendjemand, der sagt, oder ein Kommunist oder was auch immer, der sagt, ich möchte gerne, dass Leute mehr Kommunisten sind oder mehr Kapitalisten, wir brauchen mehr Kapitalismus, wir brauchen mehr von diesen Ideen, etc., dann heißt es, hey, das ist ja sein Recht.
Ja, das hängt mit den Grundannahmen zusammen. Aber du hast Kommunismus gesagt, das ist ähnlich verpönt. Ja? Also jetzt in der Politik zum Beispiel, ja, die verwenden das als Beleidigung, der Kommunist. Ja? Andreas Babler zum Beispiel wird beleidigt oder diffamiert als, oh, der Kommunist. Ja, weil sie Grundannahmen mit dem Kommunismus haben, Stalin etc., alles tendenziell negativ. Also ist das schon so eher sehr negativ, wenn ich jemand jetzt, wenn, ja, es gab Diskussionen in der Kommunistischen Partei Österreichs, auch intern, wo es Diskussionen gegeben hat, okay, behalten wir den Namen kommunistisch eigentlich bei oder nicht, weil sie wissen, in der Mehrheitsgesellschaft gibt es, aufgrund, weißt du, das ist noch alte Blockmentalität, ja, gibt es gewisse Ressentiments gegenüber dem Begriff und Einstellungen, negative Einstellungen gegenüber dem Begriff Kommunismus. Soll man damit weiterhin hantieren oder nicht? Manche Leute strecken das vielleicht in irgendeiner Form ab. Ja? Anderes, ich verstehe natürlich, was du meinst, und der Raum dafür ist wesentlich enger. Für mich persönlich, vollkommen unabhängig davon, ob ich muslimisch bin oder nicht, mir ist es komplett egal, ob da Jehovas Zeugen hier, da, dort, Leuchtturm da. Mach doch. Solange ich dir nicht irgendwie, ich dich nicht nerve jetzt dauernd, ja, jeden zweiten Tag bei dir zu Hause anklopfe oder sonst irgendwas, mach doch dein Ding. Wir Menschen werben doch, der Kapitalismus wirbt andauernd für seine Ideen und wir übernehmen das ja auch, ja, mit dieses, oh, 9-to-5, oh, du arbeitest am Ende dafür, dass dein Chef den 5. Porsche kaufen kann oder sonst irgendwas. Also es ist ständig irgendwo Werbung für irgendwelche bestimmten Systeme, Lebenseinstellungen etc. Der Punkt hier ist einfach, dass Islam in der öffentlichen Debatte eine negative Konnotation hat und negative Assoziationen hervorruft und dass das teilweise auch politisch und medial befeuert wird. Das ist keine Opferrolle. Ja? Das ist eine sachliche Feststellung. Ja, dass wir sagen, das ist das sozusagen, was passiert. Und ja, wir versuchen damit zu arbeiten, wir versuchen damit umzugehen. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Das gefragt, wie viel Schuld tragen die? Wir haben keine Schuld an den Übergriffen, an Diskriminierung etc. Das sind strukturelle Probleme, die man angehen kann, wenn man das wollen würde. Genauso gut, wie man das auch angehen kann mit Femiziden, wenn man das ordentlich wollen würde. Ja, Betretungsverbote und das genauer beobachten, genauer verfolgen. Spanien, schau dir an, wie da die Gewalt von Männern gesunken ist nach verschiedensten Maßnahmen von der Regierung. Also es gibt Möglichkeiten, bestimmte Missstände in unserer Gesellschaft zu beheben. Aber was es nicht gibt, ist oftmals ein politischer Wille. Ja, das ist das grundlegende Problem. Dann sind wir auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, da haben wir vorher schon darüber gesprochen. Nee, ich glaube, wir haben in islamischen Communities unter uns, und das habe ich auch schon vorher gesagt, da hat sich so diese kapitalistische Logik eingeschlichen. Jeder für sich. Jeder kämpft für sich. Die wenigsten, ja, stellen sich nur hin und sagen, okay, ich mache das jetzt für die Gemeinschaft. Ich mache das jetzt einfach für unser Standing als Muslime in Österreich und so. Und das hat auch damit zu tun, dass wir oftmals gesehen haben, die Personen, die das machen, werden angegriffen. Ja? Aber was ist denn der Ausweg? Ja, es kann doch auch nicht sein, dass wir dann sagen, okay, ne, ist blöd, wir werden diskriminiert, oh, wir können sonst nichts machen, keine Ahnung was. Wir haben ja auch ganz andere Methoden und ganz andere Möglichkeiten als die unserer Eltern. Also ich finde, das Gespräch darüber, dass es Diskriminierung gibt und so weiter und so fort, ja, sollte sich nicht darauf auswirken, wie wir Teil der Gesellschaft sind oder eben auch nicht, wie aktiv wir sind oder eben auch nicht. Ja. Also es sollte sich nicht darauf auswirken. Ja. Meine Kinder werden aufwachsen und jeder Rassist oder Rassistin oder selbst wenn das keine sind oder die machen irgendein blödes Kommentar, die hauen ihnen 5 blöde Kommentare zurück. Ja, wir sind in einer Generation aufgewachsen, wo unsere Eltern, weil sie nicht sicher waren, bleiben wir hier oder bleiben wir nicht hier, war immer so, mach keinen Stress. Ja, so played cool, weißt du, ja, ist okay. Wir haben auch immer diesen Gedanken mitgehabt, du bist repräsentativ für alle Kennex. Ja, wenn du was Gutes machst, dann denken die gut über uns. Wenn du was Schlechtes machst, dann denken sie schlecht über uns. Das heißt, wir waren nicht die Individuen, die wir sind, sondern wir waren irgendwie Teil von einem Kollektiv. Und genau auf diese Art und Weise sieht uns die Mehrheitsgesellschaft tatsächlich auch jetzt. Ja? Als der eine macht was, ach so, der macht das, weil die Gruppe so ist. Das Kollektiv ist so. Verstehst du? Also wir haben, es ist, ich sag jetzt teilweise nur, sage ich jetzt mal, selbst verschuldet, ja. Aber der springende Punkt ist, wie gehen wir als Generation, die die Sprache hier perfekt beherrscht, damit um? Wo sind unsere Leute, die sagen, es stimmt, weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Kindern mit Migrationshintergrund, die haben Probleme an den Schulen, die haben Probleme mit Deutschkenntnisse und so weiter. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das kannst du nicht leugnen. Wo sind unsere Leute, die dann sagen, das ist unsere gemeinsame Zukunft in diesem Land? Wo sind unsere Lesepaten und Lesepatinnen, Omar? Wo sind die Leute von uns, die freiwillig an die Schulen gehen, die mit den Jüngsten, die nicht verwandt sind, das ist ein wichtiger Punkt, die nicht verwandt sind, die nur mit dir im Dien verwandt sind, sage ich jetzt mal, die mit denen lesen und lernen, weil sie der festen Ansicht sind, dass Bildung wichtig ist. Wo ist das? Wo sind unsere Leute, die dafür kämpfen und sagen, wir wollen hier eine Bildungselite haben? Wo ist das? Ja? Unsere Jugend, die wächst im Moment in erster Instanz, die Eltern, weißt du, die strugglen ein bisschen hier, weil Probleme da, Probleme dort, finanzielle Probleme. Ich war an Mittelschulen unterwegs. Was ist das? 99% Kinder mit Migrationshintergrund. Ja? Das ist eine Segregation, die habe ich in keinem anderen Feld hier in Österreich sonst erlebt, was wir im Moment in Schulen haben. Ja? Wen sollen diese Leute, diese Kids in den Schulen als Vorbilder haben? Und wo sind unsere Initiativen? Wir sitzen hier, wir kritisieren, keine Ahnung, du machst deinen Teil, ich versuche meinen Teil zu machen oder so. Aber wo sind die 700.000 Muslime und Musliminnen von diesen Missständen, die wir haben, die uns betreffen? Ich sage nicht, mach das, damit die Österreicher wieder gut über dich... Das interessiert mich in Wirklichkeit nicht, weil ich bin längst davon weg. Und viele von uns haben das auch gesehen. Wir haben gesehen, es ist komplett egal, wie ich bin. Ja? Bestimmte Menschen haben einfach eine Meinung und diese Meinung ändert sich mal oder sie ändert sich nicht. Ja? Das, was wir in der Hand haben, ist das, was wir machen. Ja? Ich habe dir vorher schon gesagt, wo sind unsere Thinktanks, unsere Schulen, die Power-Leute durchbringen? Wo sind unsere Initiativen intern, die Jugendliche stärken, die Jugendliche unterstützen oder keine Ahnung was? Wenn wir was vorhaben, dann ist es immer so, wir machen eine Gruppe, wir bringen den Jugendlichen Koran bei und den. Ist super, ist wichtig. Ja? Aber wir sind in der Dunia gerade. Ja, wir bereiten uns vor, weißt du, und das ist gut. Spirituelles Wissen ist extrem wichtig, gerade jetzt als Orientierungsschnur, als Richtschnur. Ich möchte, und das sage ich dir ganz ehrlich, in heutigen Zeiten kein Jugendlicher sein. Tough. Ich weiß, das ist so dieser Nostalgic Talk, weißt du. Du sagst, oh, in unseren Zeiten war besser. Aber scheiße, in unseren Zeiten war wirklich besser. Es tut mir wirklich in vielerlei Hinsicht.
Social Media, du hast recht,
ja. Ja, auf der einen Seite.
Wobei das Angebot mir, besser ist heutzutage.
Das Angebot ist besser. Ich denke mir auch, in vielerlei Hinsicht ist Social Media nützlich. Man darf das nicht nur verteufeln. Ja? Jugendliche werden viel früher jetzt alert auf bestimmte Dinge. Die haben viel früher jetzt Ahnung von verschiedensten Dingen. Ja? Damals mit 14, wenn Lehrer irgendwie blöd zu mir waren, ich dachte, die sind halt einfach blöd zu mir. Ne? Ja, heute Jugendliche mit 14 und 15, die können das anders einordnen. Der sagt, der hat vielleicht rassistische Vorurteile oder sonst irgendwas, weil er weiß, was das überhaupt ist. Das war für mich damals keine Kategorie. Ja? Ich habe einfach so Shit-Talking, einfach Ende nie und dann... Du weißt nicht wirklich, okay, was ist das? Also es gibt Vorteile, aber es gibt eine Welt, die ihnen permanent online präsentiert wird, die eine Idealvorstellung von allem beinhaltet. Eine Idealvorstellung, wie du aufstehst, wie du deinen Tag vollbringst, wie du ins Bett gehst, wann du zu Bett gehst. Eine Idealvorstellung davon, wie du zu denken hast, wie du nicht zu denken hast, wie du spirituell dich aufstellst, wie du dich nicht spirituell aufstellst. Eine Idealvorstellung davon, wie dein Job ist, jetzt, ein bisschen später. Alles ist idealisiert. Eine Idealvorstellung von Sport. Du siehst, du scrollst und du siehst nur Musterbeispiele. Ja. Es ist nicht einfach, sich da zurechtzufinden. Umso wichtiger ist, finde ich, auch eine spirituelle Stärkung zu haben, im Sinne von einer Richtschnur. Ja? Das heißt, ich glaube, dass das wichtig ist. Ja? Aber ich glaube auch, dass es ebenso wichtig ist, dass die anderen Aspekte, ja, sich zu beteiligen in der Gesellschaft in verschiedensten Varianten, Bildung als oberstes Gebot. Ja? Wo bleibt das?
Also muss ich dann so als Abschluss vielleicht irgendwas aus dem rausholen kann, ist, es wird Zeit, dass Muslime sich nicht verkapseln in Narrative, die über sie gesagt werden, sondern dass sie anfangen, in jedem Bereich ihres Lebens ihre eigene Narrative anfangen zu leben und dann auch nach außen hinzutragen. Also wir werden nicht aufhören können, zu diktieren, wie andere dann über uns reden. Aber du kannst dann aus dem Islam-Diskurs öffentlich etwas anderes machen, außer Frauenrechte, Kinder, Gewalt etc. Und viel mehr, wie du gesagt hast, Thinktanks, wie machen wir unsere Gesellschaft besser, wie geht es unseren Kindern besser, wie gehen wir mit Themen wie Social Media um, mit Vätern und Kindern, Kindererziehung, soziale Gerechtigkeit oder anderen Sachen.
Extrem gut, aber ich mag das einmal noch zurückwerfen. Wo wäre der Islam heute, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sich laufend Gedanken darüber gemacht hat, was die anderen in Mekka zum Beispiel über ihn und seinen Glauben gedacht hat? Wo, wenn er gesagt hätte, khalas, okay, der kommt nicht an. Ich kann sagen, was ich will in dieser Gesellschaft, ich mache gar nichts, weißt du? Der Punkt ist, du konzentrierst dich auf deine Gemeinschaft, du konzentrierst dich auf deine Leute, du baust deine eigenen Strukturen. Wir haben die Ressourcen. Omar, Leute von uns, wir sind Ärzte, Ärztinnen hier im Bauingenieurwesen. Die Hälfte meiner Freunde ist irgendwo im Bau, da, dort, keine Ahnung was, weißt du? Also auf Ingenieursebene und was weiß ich was. Und dann Leute, die da arbeiten und dort. Wir sind schon in so vielen Bereichen vertreten, aber wo ist so die gemeinsame Interessensvertretung, die gemeinsame Vision von, wie schaffen wir es, hier in diesem Land ein gutes Leben zu haben, für uns alle sozusagen. Und ich glaube fest daran, dass wir, wenn wir uns darauf fokussieren, ja, nämlich auf uns, wie unterstützen wir uns gegenseitig in den verschiedensten Feldern, in den unterschiedlichsten Aspekten, ja, das ist so Hate, es ist so viel Hate teilweise in den muslimischen Communities, aber wenn wir uns mehr darauf fokussieren, wie wir als Gemeinschaft wachsen, ja, ich glaube, dann kommt der Rest fast von alleine. Nein, wir werden nicht viele Gedanken ändern können, sozusagen. Und manche werden auch darauf beharren und werden weiterhin ihren Trip fahren. Und, oh, der Islam und keine Ahnung was. Mach. Kann ich nicht ändern. Aber ich kann ändern, wie wir aufgestellt sind. In der Gegenwart und in der Zukunft.
Quasi, ich bin quasi einen Schritt zu weit gegangen. Du bist schon bei das Einmaleins. Nämlich, lass erstmal, dass wir untereinander uns verstehen. Und danach können wir über Narrative reden.
Ja.
Öffentlich, das meinst
du. Absolut.
Okay.
Absolut.
Gut. Dann inshallah können sich das die Geschwister mitnehmen. Barakallahu fik. Es war ein langes Gespräch, ich glaube das längste, was ich hatte auf dem Podcast, aber ich fand es sehr, sehr gut. Und ich habe auch das Gefühl, wir können noch in Zukunft dann über ein anderes Thema sprechen, das eigentlich genauso wichtig ist, nämlich das Thema Radikalisierung, weil ich will es nicht im Kontext setzen von, wir müssen ja darüber reden, weil die anderen fragen sich ja dazu, sondern mehr so, wie kann man das als Muslime intern, wenn wir schon intern, besser verstehen. Dass nicht, dass wir jemandem gefallen, sondern dass wir wirklich darüber sprechen, wie man damit umgehen kann, wenn diese Narrative doch bei einigen von uns zu viel wird.
Absolut.
Deswegen, inshallah, auf eine zukünftige Folge. Barakallahu fik und assalamu alaikum.